リオキャス。The German Linux Radio. The German Linux Radio. Sag mal Bescheid, wenn du fertig bist, ne?
Mhm, ich bin fertig, alles klar.
Wie jetzt? Mhm. Und dann schreist du rein, dass dann doch wieder Errors sind.
Ja, na und? Ist mir doch egal. Darf ich doch? Ich bin doch hier.
Du bist doch hier.
Ja. Okay, auf geht's.
Gut. Wir sind heute sogar ein bisschen früh. Macht nichts, oder?
Wir wollten nicht um 19 Uhr anfangen?
Nö, ja. 20 Uhr halt so. Oder früher haben wir immer gesagt, wir haben ja irgendwann mal 18 Uhr angefangen. Jetzt machen wir immer meistens erst 20, 30. Okay. Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux Talk, Ausgabe 137. Fehlt nur noch eine Ziffer zwischendrin, dann werden wir Lead. Aber auch so sind wir natürlich ganz weit oben. Heute mit Felix.
Hi.
Und Marc.
Hallo.
Und mir, also eine lockere Dreierrunde. Und ja gut, wir werden natürlich auch wieder über Google sprechen, muss ja irgendwie sein, gibt es eine Sendung ohne Google, ich weiß nicht, aber wir reden auch so ein bisschen über Bitcoins und über Webfoo und naja, ihr wisst ja, wie die Sendung so abläuft. Als allererstes ist zwar schon ein bisschen her, aber nichtsdestotrotz, Bitcoins werden vielleicht demnächst verboten. Und zwar gibt es einen neuen Gesetzentwurf und der sieht vor, dass es, dass man sich immer authentifizieren muss, wenn man E-Geld verschickt, also benutzt. Damit kann man natürlich keine Anonymisierungsdienste mehr benutzen. Also wenn man den bezahlen muss, kann man den nicht mehr benutzen, weil man muss sich ja authentifizieren irgendwie, dass man das macht. Und natürlich wird dadurch auch Bitcoin in Deutschland quasi verboten. Mhm. Also egal wie viel oder wenig Geld man da hin und her schickt, ja, will halt die Bundesregierung nicht mehr. Und ist zurzeit im Geldwäschegesetz irgendwie drin, aber ich meine, bei Bitcoin, ihr wisst ja, das sind ja irgendwie Centweise, die man da erstmal verschickt. Vielleicht geht es mal um ein paar hundert Euro, aber das ist schon eher selten und das hat ja jetzt nichts mit Geldwäsche im großen Stil zu tun, deswegen.
Ja, also je nachdem, so, wie man es halt anfängt.
Ja, aber es wird erstmal, ja, steckt es hier in diesem Geldwäschepräventionsparagrafen irgendwie drin und ich sehe da nicht den Grund, dass man, egal ob man jetzt einen Cent, wenn du einen Cent verschickst oder weniger als einen Cent, dass du dich authentifizieren musst. Ich meine, wenn ich Geld in meinem Portemonnaie rumtrage, muss ich mich ja auch nicht bei der Kassiererin authentifizieren, dass ich das Geld jetzt habe und das ausgeben will gerade.
Ja, das wäre vielleicht der nächste logische Schritt.
Ja, genau. Das heißt also, immer wenn ich an der Kasse stehe, soll ich immer erstmal meinen Personalausweis zeigen.
Ja, auch wenn du mir eine Mate mitbringst und ich dir davon 1,50 gebe, dann müsste ich ja mich authentifizieren bei dir.
Ja, genau. Also, dass du auch wirklich du bist.
Dann brauchen wir diesen E-Perso, wo man den schnell so durchscannen kann. Ob
ist. Ey, du wirst getaggt automatisch und ich
genau,
kann.
Genau, du hast es dann in der Hand drin.
Ja, irgend sowas. Hand sollte auflegen. Man definitiv machen. Ja, ich weiß nicht. Was sagt ihr dazu?
Ich finde halt, die verbauen sich wieder alle möglichen, ich sag mal, zukünftigen Bezahldienste durch so einen Dreck. Also, ich meine. Wenn es danach geht, dann darf man ja echt nur, wenn man irgendwie die hochwohlgeborene Bank ist, noch irgendwas überhaupt
oder
machen.
Oder PayPal, oder?
Oder PayPal, was ja auch jetzt eine Bank ist.
Ja, was jetzt eine Bank ist, ja.
Genau, und es gibt, gerade in den USA gibt es so viele coole Bezahldienste, irgendwie was, Dwolla ist Dwolla, irgendwie einer, genau. Der einfach dir ermöglicht, mal vom Handy aus Geld zu verschicken und dass du immer diese Papier- und Metalldinger mit dir rumtragen musst.
Mhm. Aber ich glaube, die können dann für dich authentifizieren, oder? Da musst du dich auch mit deinem richtigen Namen und
ja, so. Klar, rufen sie mich auf dem Handy an oder so, aber es ist halt
ja, aber
so
nur
eine Gesetzgebung
am Anfang.
Genau, wenn, und so eine Gesetzgebung ist halt wieder irgendwie einfach so fortschrittsfeindlich, nur weil es halt irgendwie, wer wäscht denn Geld?
Ja, es gibt's.
Tatsächlich wird es gemacht.
Ja, doch, ja, habe ich auch schon mal gemacht. Der 5-Euro-Schein sah hinterher nicht mehr so lustig aus.
Oh.
Geldwäsche.
Ja, ich weiß, der war wieder.
Nee, der musste aber kommen. Hast du lang genug gebraucht dafür?
Ja, genau. Hat auch eine Weile gedauert. Ich sehe schon, dass man die Geldwäsche irgendwie eindampfen will, dass man hier nicht Kriminalität, aber hey bitte, das ist, gerade bei halt, Bitcoin, das sind erstmal Centbeträge und selbst wenn, also ist, wie gesagt, ich kann auch mit dem Koffer und 1 Million Euro rumrennen und kann damit machen, was ich will, ja.
Aber es geht also, halt, ich denke, was sie sich dabei gedacht haben, oh shit, man kann anonym im Internet Drogen kaufen und dann kann man damit so mit Bitcoins gut bezahlen und dann kriegt man die anonym zugeschickt an eine beliebige Adresse und das wollten die wahrscheinlich nicht. Und das ist dann mehr als ein Bitcoin-Cent, was du da kaufst.
Ja, aber wobei bei normalem Geld,
Ich kann eben auch Geld über, wie ist denn das, wenn ich so Western Union Zeug verschicke irgendwie.
Kannst du normales Geld irgendwie anonym bekommen? Irgendwo muss ja das Geld mal angefangen haben. So. Ja,
bei der Bank. Aber gar nicht, aber wenn du so einen Verrechnungscheck,
da bekommst du es nur.
Wenn du so einen Verrechnungscheck kriegst oder sowas.
Das kannst du direkt gegen Geld einlösen?
Ich denke.
Du musst deinen Ausweis vorzeigen und dann schauen die erstmal, ob der überhaupt auf dich geht und.
Das kann sein, ja.
Ja,
aber der es verschickt hat, der ist ja nicht, also sobald ich einen Verrechnungscheck habe, muss ich vielleicht beim Einlösen mich authentifizieren. Aber der den erstmal erstellt hat,
ich weiß es auch nicht. Bei dem geht es ja vom Konto weg, was wiederum auf seinen Namen läuft.
Ja,
generell
ist es wieder so eine Gesetz, ja Geld fallen lassen auf der Straße.
So eine Gesetzgebung, die dann irgendwie alle betrifft, obwohl es irgendwie kein Hundertstel, Tausendstel Prozent irgendwie irgendwas hindern soll. Ich meine, das ganze kriminelle Zeug ist ja eh kriminell. Also Geldwäsche ist ja völlig egal, weil wenn du damit was Illegales machen willst, dann ist das ja schon illegal.
Ja.
Dann sollen sie doch lieber irgendwie diese illegalen Sachen verfolgen, anstatt da irgendwelche, ja, die können irgendwie so Geld bekommen. Ja, ist doch
völlig... Ja, das ist wahrscheinlich wie bei der Vorratsdatenspeicherung.
Gehst in die Schweiz irgendwie oder so und dann hast du schon kein Problem mehr. Dann kannst du irgendwie deine, du darfst ja, keine Ahnung, was darfst du über die Grenze schippen?
Ich glaube, knapp unter 10.000.
10.000, also, dann fährst du eben mal eine Woche hin und her und dann kannst du beliebig viel Geld hin und her schieben. Ja. Und da ist Benzin auch noch billiger wahrscheinlich.
Du kannst auch mehr mitnehmen, musst es halt bloß beim deutschen Staat angeben.
Ja. Oder halt weniger und dann nicht.
Ja.
Ja, dann ist es trotzdem verboten. Also, weil Geld im Ausland müsstest du trotzdem angeben.
Also auch wenn ich 9.000 Euro unter der Grenze einführe.
Ja, ja, klar. Also sobald du es da anlegst, dann schon. Also ich meine, wenn du die 9.000 Euro ausgibst dort, ist es ja völlig egal. Wenn du jetzt im Urlaub gehst und 9.999 Euro ausgibst oder mehr, so what? Du darfst es da bloß nicht anlegen und da irgendwie sich vermehren lassen, arbeiten lassen, was weiß ich. Aber keine Ahnung, ich bin da auch nicht so drin. Nicht, dass ich jetzt ein schwarzes Konto hätte oder sowas.
Du hast dich aber schon danach angehört, tatsächlich.
Wo gehen denn die ganzen Flatter-Spenden hin?
Ja. Die ganzen 30 Euro oder was da im Monat reinkommt?
Weniger als 30 Euro, ja, genau. Apropos, ihr könnt gerne mal wieder flattern. Wir haben so irgendwie bei den letzten Sendungen nicht mehr richtig Flatter-Klicks bekommen, weißt du nicht? Da.
Zu Recht.
Ja, wir waren ja auch zu Recht, weil die zwei Wochen Sendung so
die letzten zwei Wochen waren ja auch nicht.
Nee, das ist die letzte warst du ja alleine und das war dann schon irgendwie egoistisch, ne?
Ja,
und da wollten sie jetzt einfach sagen, ja, genau. Ingo, geht's nicht.
Genau.
So geht's nicht.
Komm mit den coolen Leuten wieder ran.
Ja, genau. Nee, ja, ihr wolltet ja nicht.
Doch?
Nee, ich konnte nicht,
aber das und nicht, dass
nur mit Marc, dafür wollten wir jetzt nicht eine Stunde
durch die Gegend fahren. Ach, das wäre lustig gewesen, bestimmt.
Weiß nicht.
Bestimmt.
Das,
aber wir können ja dafür heute über Google Plus reden oder genau. Warte mal, ist das schon der nächste? Nee, ist noch nicht der nächste. Marc wollte erst noch irgendwas über Android sagen.
Genau, dass ich nicht immer so alles hintereinander machen muss. Wenn ich jetzt hier Android Map Downloads. Vielleicht eine ganz coole Neuerung, die Google Maps Anwendung auf Android wurde aber aktualisiert. Nur auf Android natürlich, schade. Genauso wie es da auch nur Navigation auf Android gibt. Die wurde aktualisiert auf Version 5.7 und da kann man jetzt einen 10 Quadratmeilen Radius seiner Wahl runterladen.
Was sind denn 10 Quadratmeilen?
Das ist weniger als, mehr als 10 Quadratkilometer.
Mehr als Stuttgart? Also mehr als Stuttgart, was man eigentlich von Stuttgart braucht?
Genau, also es sind so 16 Quadratkilometer grob und
ja,
du kannst dann, ich glaube, bis zu 3, 4, 5, 6, 7 oder so von diesen Ausschnitten dir besorgen.
Mhm.
Und das ist eigentlich ganz cool, besonders wenn man gerade, ich hatte mal das Problem, ich bin mal in die Schweiz gefahren nach Zürich, um jemanden vom Flughafen abzuholen und habe ich gedacht, ja, Navi ist ja gut, Google Maps will Daten haben, die cachen normalerweise auch vor, also mit normalerweise kannst du da auch einfach reinfahren und dann einfach das Roaming an der Grenze nicht anmachen. Und wenn du nicht zu weit vom Weg abkommst, ist die Chance recht gut, dass das alles immer noch klappt ohne Daten. Aber du kannst jetzt hier halt auch echt dir einfach mal das Stadtzentrum von Zürich runterladen. Und wenn du mal falsch abbiegst zweimal, dann hast du eine Chance, immer noch irgendwie zumindest himmelsrichtungmäßig und straßenkartenmäßig auf die richtige Spur gezeigt zu werden.
Also ich finde das ja tatsächlich auch ziemlich cool. Das gab es früher, glaube ich, schon mal. Aber da waren das so extra Apps, so die dann für dich gecached haben oder
sowas. Ja, du kannst ja von OpenStreetMaps irgendwie so die Karten runterladen und dann... Ja. Aber darauf kannst du nicht gut navigieren. Da kannst du drauf navigieren, oder? Ja,
da siehst du es nur. Du, also die Routenberechnung geschieht weiterhin online, soweit ich weiß.
Ja, okay.
Aber du siehst die Karten auf jeden Fall und der zeigt dir halt die Himmelsrichtung noch an. Ich weiß gar nicht, ich habe es gar nicht gelesen, irgendwas drüber, ob
man das auch navigieren könnte. Weil das wäre ja noch irgendwie cool.
Es ist cool, also für Fußgänger ist es auf jeden Fall schon mal sehr cool.
Ja, klar. Ja. Also gerade wenn du in einer fremden Stadt bist. Aber es gibt halt auch so Open-Street-Map-Dinger, wo du es halt runterlädst und kannst halt gucken.
Also ich habe sogar von einer Stuttgarter Firma hier aus der Gegend, EndNav, Navdroid heißt's auf Android. Die laden es auch runter. Die haben sogar eine extrem gute Kompression irgendwie für die Karten. Also Deutschland irgendwie wird mit 200 MB oder so abgedeckt. Weil du halt alles irgendwie als Vektoren hast und keine Ahnung, haben sie das schick komprimiert. Das Problem ist, es ist absolut undurchsuchbar leider. Also irgendwie willst du irgendwas eingeben und dann kannst du es mal total vergessen. Also bei Google Maps kannst du entweder über Spracheingabe noch sagen, hier irgendwie Alemannenstraße 12 in Blub und dann ist die Chance recht groß, dass der das rafft. Und bei EndNav echt so Freitextsuche echt ganz, ganz schlecht auch. Hier, wie heißen sie, Points of Interest, wenn du irgendwie mal zu einer Tankstelle willst oder so, kannst du auch total vergessen. Und da ist ganz cool, dass es jetzt bei Android die Map-Downloads gibt. Macht wahrscheinlich auch Sachen etwas schneller, muss dein Handy nicht permanent die Datenverbindung aufrechterhalten. Und so gerade, ich sag mal, für, keine Ahnung, die nächste große Stadt oder wenn man mal irgendwo hingeht, kann man es mal vorher einfach runterladen.
Mhm. Ja, so im Urlaub oder sowas.
Genau. Ja, das ist schon echt cool.
Ja. Aber wo, wenn man jetzt ein europäisches Ausland fährt, gibt es ja jetzt auch wieder, ist ja alles verbilligt worden, die Datentarife und so, seit 1. Juli. Ja.
Die sind gekappt, oder?
Ja, also du darfst auf jeden Fall nur ab 60, also bis 60 Euro, danach ist es sowieso egal, aber also die meisten Anbieter haben jetzt auch so einen Datentarif, also bei der Telekom weiß ich, es gibt irgendwie für 19 Euro oder sowas, kannst du eine Woche eine Flatrate haben.
19 Euro, echt.
Ja, aber auf der anderen Seite ist es auch nicht so viel. Also ich habe
generell nicht, aber du kriegst halt für 10 Euro fast überall eine Prepaid-Karte mit.
Ja, geht dann aber auch drauf. Geht dann auch meistens nur eine Woche oder sowas.
Ein Monat normalerweise.
Ja, also. Es kommt drauf an. Also ich will jetzt nach Schweden und da habe ich schon mal geguckt. Irgendwie habe ich nichts gefunden, was jetzt wirklich billiger war. Aber das gibt es ja irgendwo so ein Wiki, ne, wo man
die, ja, da
wo man die nachgucken kann, was es für Prepaid-Tarife gibt. Also wenn ihr demnächst im Urlaub geht, entweder jetzt einen von diesen neuen EU-Datentarifen nehmen, also mal nachfragen.
Da ist dann zumindest auf deiner alten Nummer noch erreichbar. Das ist schon mal ein bisschen was.
Ja, und weißt du, ob du nur 15 Euro bezahlst oder 19 oder sowas, das ist dann auch nicht mehr sehr großer Unterschied. Mal gucken. Aber irgendwie will man ja doch online sein, selbst im Urlaub. Also früher ging das irgendwie ohne. Da konnte man wenigstens noch eine Woche. Jetzt kann ich mir schon kaum noch vorstellen. Ja. Gerade wenn man doch mal dann in einer fremden Stadt irgendwie wissen will, wo ist der nächste Italiener, wo ist was weiß ich, ja. Und dann zückt man halt doch das Handy und dann ist irgendwie blöd, wenn es nicht geht.
Ja, ich sehe es auch bei vielen Leuten, die halt, ich finde es auch ganz nett, wenn die dann irgendwie mal auf keine Ahnung, Facebook, Google Plus, ihr Blog oder sonst irgendwo einfach mal hochladen, so ein paar Schnappschüsse, das ist einfach nett so zu sehen, wo die gerade sich rumtreiben und so.
Genau. So. Ja. Bleiben wir doch gleich bei Google.
Hey. Google
Plus. Ihr seid alle da, oder?
Ja.
Jawohl.
Also so irgendwie gefühlt ist Facebook ja leer jetzt.
Ja, nur die coolen Leuten sind alle raus, also.
Ja, aber das war echt total krass.
Jetzt sind so, nur die Leute da.
Es waren nur die Normalos, die quatschen noch auf Facebook.
Nur die
anderen Leute, sind alle auf Google.
Ja, also nur die Leute, die davor auf MySpace waren, sind jetzt dann halt auf Facebook. Ja.
Das ist schon böse.
Ja,
aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so cool ist, das Google Plus. Also echt
cool ist.
Also ich finde es halt nett, dass du da quasi sowohl deine Geschäftskollegen als auch deine Freunde irgendwie elegant in Kreisen unterbringen kannst.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn und das hatte vorher bei Facebook auch keinen Sinn gemacht.
Ja, also du willst nicht immer Facebook an alle schreiben. Du hast dann Facebook-Listen und kannst auch nur an die Listen schreiben, wenn du das willst. Also ich meine, sowas gibt's schon.
Ja, aber es ist einfach sau schwer zum Einrichten und nervig irgendwie.
Gut, genau. Das ist bei Google Plus natürlich gleich irgendwie am Anfang integriert. Du musst die Leute schon in Kreise einteilen, weil sonst geht's gar nicht. Also.
Ja. Mhm. Und das auch, also gerade die Mobilanwendungen sind nett, da kannst du dann einfach mal auch umschalten zwischen, keine Ahnung, deine Streams, also Leuten, die du aktiv irgendwo reingestopft hast, deine Leute, die in der Nähe von dir irgendwas machen, also die sind auch, diese Geo-Komponente ist da recht stark mit drin. Und, also auf Android zumindest. Mhm, und ja. Zwischen diesen Incoming-Folder, wo einfach alle Leute, die dir folgen, quasi auch ihr Zeug reinspammen können, wenn es einmal langweilig ist und man mal irgendwas Neues sehen will oder neue interessante Leute, denen man folgen kann. Mhm. Da ist Incoming ganz nett für, glaube ich.
Genau, so ein bisschen so eine Twitter-Komponente. Du kannst zwar Leuten folgen, aber die müssen dir nicht unbedingt zurückfolgen.
Ja, das, also
du kannst,
genau.
Das macht kannst alle möglichen Leute adden. Das ist nicht so wie bei Facebook, wo du definitiv bestätigen musst, hey, ich kenne den.
Ja, und ich will das auch wissen, was der macht.
Ja, genau. Das ich will das auch machen.
Meistens nicht.
Ja, aber du kannst auch einfach sagen, hier, das ist mein Google-Profil. Jetzt, wer, jeder, der mich folgen will, der kann das tun. Aber wenn ich euch nicht kenne oder euch nicht mag, dann follow ich halt nicht back oder so. Dann gucke ich euch halt nicht an, aber man kann das halt machen. Also ich tatsächlich ist so die meisten, also jetzt gerade die ersten, die ich alle geaddet habe, die mich geaddet haben, habe ich auch wieder zurück gefolgt quasi oder eingekreist.
Ja. Muss man ja also sagen. Ich muss ja gestehen, ich gucke mir die Leute tatsächlich erst an, was sie schreiben, und wenn das dann auch relevant ist und nicht Müll, dann bin ich der, dann kann ich mich dazu überringen, das auch mit anzuschauen. Weil das ist halt super anstrengend. Ich will tatsächlich nicht wissen, ob jemand gerade einen Burger gegessen hat oder nicht.
Ja, aber wer macht denn sowas?
Oder? Ja, da gibt es genug Leute.
Das behaupten Leute. Auch immer alle von Twitter, aber ich kenne so Leute
ich
gar nicht.
Ich kenne so Leute auch nicht.
Nee, da gibt es einfach, da gibt
ja,
es
ja, ich glaube dir, dass es tatsächlich
also das gibt, muss, aber das
ist,
muss ja,
das
also,
ist irgendwie im Promille-Bereich, gefühlt zumindest.
Also ich finde, die Noise-to-Information-Ratio ist schon echt übel.
Ja klar, es ist nicht für Informationen gedacht im Normalfall.
Nee.
Das ist halt so eher, da ist dann auch die soziale Komponente noch mit drin.
Ja,
also manche
ja.
Leute sagen auch, hey, ich bin jetzt hier in Paris.
Ja.
Und wenn du die Leute kennst, ist das wahrscheinlich interessant. Ja. Da ist halt die Sache.
Wenn du die Leute nur kennst und nicht gut kennst, dann ist es dir tatsächlich
ja, und auch deswegen gibt es ja Kreise, deswegen sage genau. Ich, ja, ich bin in Paris, sage ich zu irgendwie Friends, Family, Acquaintances, ja. Aber nicht zu Following unbedingt.
Nee, genau. Deswegen, also das macht schon Sinn. Ja. Ich finde das auch ziemlich cool gelöst, auch die Auswahl, wem du jetzt was schickst. Und das ist relativ smooth.
Genau. Und mobil ist auch ganz nett, diesen Instant-Upload-Feature habe ich. Es gab ja auch früher so Geschichten, habe ich aber nie so wirklich nutzen wollen. Aber jetzt so mit dem Android-Handy machst du ein Foto, der lädt es dir automatisch auf Picasa in ein Album hoch. Bedeutet, du musst dann nachher nicht noch selber irgendwie rumfrickeln.
Ja.
Und kannst dann quasi, wenn du lustig bist, es auch direkt dann am PC irgendwie sagen, hier, post mal ein Foto von meinem Mobilgerät. Und dann siehst du alle Fotos, die du mit dem gemacht hast und kannst dann da, wenn du lustig bist, ein Foto selbst vom PC posten, das eigentlich mit dem Handy gemacht wurde.
Also ich meine, Google Plus hat ja eh schon gewonnen, weil sie halt so stark eh schon auf den Telefonen sind. Mit Android.
Und haben auch die ganzen Kontakte von Google Mail. Was
ja, genau. Und weil sie ja, halt gut, eh schon groß sind, das ist ja eh so, sie wollen jetzt einfach alles zusammen machen, was jetzt so ein bisschen zersplittert ist mit diesem Google Plus. Und das macht ja auch Sinn tatsächlich.
Ja, Google ist da schon ziemlich stark im Internet.
Ja, sie haben halt ganz viele kleine Sachen oder ganz viele medium-große Sachen. Und wenn man die jetzt zu einem riesigen Riesending sie vereinen kann, dann kann der halt Facebook nicht mithalten. Mhm.
Gerade auch was, hat jemand von euch mal die Videofunktionalität von Facebook gesehen?
Nee.
Die haben es ja auch irgendwie angekündigt oder nicht ja, angekündigt, aber irgendwie so ein Java-Applet, das dann irgendwas runterlädt und installiert und schieß mich tot.
Du meinst diese Hangouts oder was?
Genau, Hangouts gibt es ja bei Google und Facebook hat jetzt auch irgendwie nachgezogen, da
irgendwas angekündigt. Ach so, mit Skype zusammen oder
ja,
sowas.
Genau. Ja,
nee, habe ich mir nicht angeguckt.
Weil die Hangouts funktionieren echt gut.
Hast du schon mal gemacht?
Ja, habe ich.
Und also ich benutze es tatsächlich jetzt anstatt Skype, weil Skype ist immer ein super Schmerz, das einzurichten. Aber dieses Hangout-Ding war echt gut. Und
wieso Schmerz, das einzurichten?
Ich weiß nicht.
SUI ist schrecklich.
Ja, du wartest halt auch immer ewig, bis da irgendwas passiert und bis du sich dann da eingeloggt hast. Du musst
Kontakte synchronisieren.
Und du musst dann warten und rechnen.
Das ist halt ein Peer-to-Peer-Netzwerk.
Genau, und er muss Pi ausrechnen mit der Zeit noch. Und irgendwann ist er dann halt fertig und du kannst dann telefonieren und dann machst du halt ein Video an. Aber das genau. Google Hangout hat mich ja tatsächlich überzeugt.
Ist auch Cross-Plattform, was ganz cool ist.
Ziemlich
also
cool,
zumindest ja. Linux, Mac, Windows.
Ja.
Ah. Man muss trotzdem so ein Plugin installieren, ne, in dem Browser.
Ja, gut, das geht aktuell halt leider noch nicht ohne. Außer also Flash hat Zugriff auf die Kamera, aber das will dann auch keiner. Und nee. Dann lieber
ja, und dann, hast, dann brauchst du halt auch wieder Flash.
Von ja, und das ist auch, sich auch eine, ein anderes Plugin. Eine bringen. Der wenigen Komponenten, also wir haben das im Geschäft, hat man noch irgendwas gesucht, wo man einfach mal auch so mit so Remote-Leuten wie mir irgendwie, keine Ahnung, dass man sich beim Scrum mal sieht zum Beispiel.
Oh und, shit, das macht
ja total Sinn. Es geht auf Skype, kannst du es nicht so wirklich toll machen irgendwie. Ja. Das ist so mehr oder weniger tauglich, wenn du viele Leute hast und bei Google Hangout, du kannst halt einfach Leute reinquetschen ohne Ende. Mhm. Hast du immer die kleinen Bildchen und ist alles total lustig, kannst zusammen YouTube-Videos anschauen, wenn du lustig bist.
Genau, das ist super geworden chatten einfach.
Und ja, es ist ganz cool. Wenn es jetzt noch eine Screensharing-Möglichkeit dafür gäbe, dann hätten die echt was, gerade einfache Benutzbarkeit und Cross-Plattform angeht, so viel voraus gegenüber diesen ganzen, keine Ahnung, Cisco, Movi und wie all die ganzen kommerziellen Video-Chat-Systeme heißen. Weil die sind alle ein riesiger Schmerz im Hintern. Ja. Also ich neulich 2, 3 ausprobiert und die UIs sind irgendwie zusammengefrickelt und ja, nee, Mac-Unterstützung haben wir nicht, Linux auch nicht, nur Windows. Und so, ja, super.
Hm. Aber Screensharing geht ja, indem du einfach deine Webcam dann an den Monitor hältst.
Also, nicht, wenn sie eingebaut ist, dann musst du immer so klappen und einen Spiegel nehmen.
Nee, Spiegel auf jeden Fall.
Total gut.
Oder du machst ihn so auf den T-Shirt vorne drauf so, und dann könnt ihr mein Screen sehen auf meinem T-Shirt.
Genau.
Und aber die Qualität ist ja auch echt gut, also da kann man ja echt nichts sagen. Ja. Da hat Google einfach schon wieder gewonnen mit ihren unendlich vielen Ressourcen, die sie haben.
Genau, es gibt auch noch... in den Shownotes gibt es dann netten Links von GigaOhm. Da gibt es einen Artikel, der über die Google Hangout-Technologie redet. Und keine Ahnung. Video ist H264. Und anscheinend ist die Technologie lizenziert vom Video mit einem Y.
Okay.
Genau, und H263 als Fallback-Solution. Und ist total gut alles.
Und WebRTC kommt dann später und dann wird alles nochmal besser, ohne Plugins.
Ja, irgendwann, wenn sie dann Zugriff auf Kameras und so haben und alles. Hangouts total gut, Circles total gut, finde ich. Sparks kann ich nicht so warm mitwerden.
Was ist denn das überhaupt?
Habe ich tatsächlich auch gar nicht angeschaut.
Ich habe es mal versucht, da kannst du eben sagen, mich interessiert X und ich habe zum Beispiel einen NoSQL-Spark und dann klicke ich da drauf.
So Gruppen.
Und dann habe ich hier irgendwie so, ich weiß, nee, es ist so Nachrichten teilweise. Also hier habe ich jetzt irgendwie links von InfoQ und High Scalability, okay ist. Dann habe ich aber noch gedacht, ja, Spark, was interessiert mich noch? Ruby, die Programmiersprache, gebe ich Ruby ein. Kommt halt echt nur Müll, irgendwie so. Keine Ahnung, gibt es irgendeine Band, die Ruby im Namen hat, dann irgendwie Ruby als Farbe, Ruby Slippers, schieß mich tot. Und Sparks kann ich noch nicht so warm werden, aber eventuell auch, weil ich da irgendwie nicht die falschen Themen habe, wenn du irgendwie dich für Justin Timberlake und keine Ahnung was interessierst. Ich bin sicher, da kriegst du total viele Nachrichten.
Ja, und sinnvollen Content vor allem. Ja, natürlich, wenn es für dich interessant ist und relevant ist, dann ist ja eh schon gewonnen.
Ja, genau.
Alles andere ist ja vollkommen egal.
Oh, ja.
Solange es für dich relevant ist.
Hier wird Musik gemacht
übrigens. Ja, ich glaube, wir müssen das mal doch das Fenster zumachen, wenn es so laut wird.
Ja, die Fuck
ist. Ja, so euer allgemeines Fazit zu Google Plus. Also
ich muss sagen, ich habe davor Facebook nur einen Account und dann nie wieder irgendwas gemacht. Und Google Plus benutze ich tatsächlich mehr, schon allein wegen dem Google Hangout-Kram. Das funktioniert einfach zu gut.
Schon wieder.
Und demnächst kann man auch noch irgendwie kommen auch noch Unternehmen, also das, was so Fanpages oder sowas wird wahrscheinlich auch kommen.
Ja, was fehlt von ein bisschen, finde ich, so Events. Also ich meine, sie haben ja mit Google Kalender schon eine passende Infrastruktur dazu, Ganze zu synken. Fände ich nett, wenn sie
vielleicht
das noch ziemlich sicher, aber halt aktuell noch nicht da, was dann.
Ja, dafür ist ja auch noch Closed Super Beta oder ist so.
Field Test. Nicht mal Beta. Beta ist ja Final bei Google, aber
ein Field Test ist Beta. Genau. Google Suche ist, glaube ich, auch noch Beta, oder?
Ja, gut, aber das letzte, was so Technology Preview war, nämlich Wave, haben sie dann eingestellt. Gibt es eigentlich Google Buzz noch? Nee, auch nicht mehr, oder?
Gibt's doch, Buzz? Doch. Ja, Google Buzz. Ist in Gmail noch drin und ich habe irgendwie, keine Ahnung, Twitter drauf synchronisiert und. Aber das ziehen sie jetzt alles zusammen, was. Ich finde es also interessant, dass sie das hinkriegen, so das alles, die hatten ja so viele, gerade Buzz und dann irgendwie Kalender war irgendwie was anderes und das scheint jetzt irgendwie alles zu kombinieren und
ja, sie haben Kontakt ja oben ja auch diese neue schwarze Leiste ist da ja jetzt oben auch, also siehst du auch immer.
Aber das sind immer noch zwei Leisten irgendwie, also je nachdem, wo du bist, ist eine andere Leiste. Also doch, also wenn du auf der Startseite bist, hast du deinen
Mail-Kalender.
Hast du denn, warte.
Also sobald du
so auf der Startseite hast du Web, Bilder, Videos, Maps und auf der anderen Seite hast du Plus, Mail, Kalender, Dokument.
Gut, aber trotzdem haben sie sie versuchen halt irgendwie eine einheitliche Oberfläche über ihre ganzen Sachen zu stecken und dann siehst du halt immer. Also selbst wenn wir jetzt in Google Docs sind, sehe ich hier, dass mich Leute adden in Plus.
Und wenn man sich das halt im Traffic anschaut, das ist echt krass, wie viele Verbindungen da aufgebaut werden. Aber ich meine, alles for the greater good, damit man immer mitbekommt, wenn Leute
gerade und dass du einfach bei Google auch gefangen bist. Also egal hier, nutzt Google Docs für deine wichtigen Dokumente, deine ganzen Kalender liegen im Kalender, deine Mails sind bei Google und
aber du bist dein ja nicht Social gefangen. Network. Es jetzt gibt auch halt Google Takeout, du kannst ja alles exportieren, wann du willst.
Und genau, das sagen sie dir, du kannst alles
exportieren. Ja, mach mal, genau. Wir behalten deine Daten trotzdem.
Geh mal auf Facebook damit, gar kein Problem, da kannst du nicht importieren, zack.
Das stimmt, aber google.com/takeout kannst du zumindest dein Zeug runterladen, was ich schon mal auf jeden Fall gut finde, dass sie das so angefangen haben.
Ja, und nicht wie Facebook, die jetzt gesagt haben, da könnt ihr aber jetzt nicht mehr exportieren nach Google+, das geht nicht.
Die sind alle so, Facebook, Google waren sich ja noch nie ganz grün und die sind jetzt natürlich irgendwie pisst, aber hey.
Gut, aber Google bietet es an, sie könnten ja auch einen Google Plus Importer schreiben. Du kannst ja Takeout machen, machst eine XML-Datei draus, das könnten die ja problemlos hochladen.
Ja, es gibt auch einen Firefox und Chrome-Plugin, der dir dann deine Facebook-Timeline quasi in der Google Plus Oberfläche anzeigt.
So praktisch, kann man immer gebrauchen.
Ich denke mal soweit zu Google Plus oder habt ihr noch irgendwas? Also Google Plus ist gerade so das schnellste wachsende Netzwerk auf dem Planeten.
Gibt es noch so viele andere? Was gibt es denn noch? Twitter und Facebook?
Es gibt ja das chinesische, wie heißt es, QQ oder so.
Die sind
gut, was es noch gibt und wo?
Mixi in Japan.
Mixi?
Nicht vergessen, auch riesig.
Japan riesig halt.
Awkward.
Das werden glaube ich.
Ja, werden sie wahrscheinlich auch integrieren, ist ja auch Google. StudiVZ.
Gibt's es noch?
Nee.
Quatsch, gibt's oder? Ich gucke mal, ob die Seite noch
gibt. Ja, also klar gibt's es noch.
Ja, ich glaube, StudiVZ ist das neue Beep World.
Beep World. Kannst du da auch schon deine eigene.
Und dann gibt's natürlich noch das nette dezentrale Netzwerk Diaspora.
Ja.
Aber, also ich habe jetzt auf allen, einen Account auf jeden Fall, also Diaspora bin ich ja auch, war auch mit damals einer der ersten irgendwie, aber da sieht man ganz klar, das benutzt keiner mehr. Also es gibt noch ein paar Leute, die immer wieder da rumtippen und wir haben auch eine größere Diskussion geführt in Diaspora, jetzt nachdem auch Google Plus gestartet ist. Und ich kann schon verstehen, dass man Diaspora toll findet, aber sind halt nicht so viele Leute da. Also ich habe auch mal nochmal schnell durch meine Freundesliste da geklickt, da gibt es halt sehr, sehr viele, die haben sich einmal angemeldet, haben irgendwie 3 Posts gemacht und jetzt seit 7 Monaten oder 8 Monaten nichts.
Ja, zum Beispiel nicht.
Ist halt auch die Chance, dass das weiterentwickelt wird. Also für die Zeit, die sie bisher gebraucht haben, sind die Features halt schon recht lächerlich und schlecht auch. Also der Code ist die Hölle. Das ist echt nicht gut und ich weiß nicht, die haben Venture-Kapital bekommen, haben rumgereist, haben viel drüber geredet, aber da gibt es nichts Neues in erster Zeit, so wie ich das mitbekommen habe, oder?
Ja.
Also anstatt, dass man da jetzt mal ein paar Leute hinsetzt, die das Ding anständig entwickeln, weil also so viel kann Google jetzt auch nicht. Google Plus hat diese netten Hangouts, was ganz nett ist, aber das...
Aber der Rest ist tatsächlich nicht super innovativ.
Genau, also, ich meine, du hast bei Diaspora diese Aspekte.
Ja, und das ist ja das...
Kannst du auch so machen, also egal, ob das jetzt Kreise nennst oder Aspekte.
Ja, genau, es ist tatsächlich identisch.
Das ist ja jetzt nicht der große Unterschied und okay, du hast bei Diaspora den Vorteil, du kannst jederzeit deinen eigenen Server aufsetzen, aber wie gesagt, es ist halt leerer, ja. Es gibt schon ein paar Verfechter davon.
Klar, die
und
können
es
auch da
wird halt auch gemeint, okay, wenn man jetzt so ein eigenes Netzwerk aufbauen will in einer Firma oder sowas, dann nimmt man sich halt natürlich Diaspora.
Dann nimmt man sich wahrscheinlich eher einen XMPP-Server oder sowas.
Ja, kommt drauf an, was du machen willst, ja.
Ja, wenn du Informationen austauschen willst, dann.
Ansonsten, ja, es ist halt noch nicht sehr weit, ja. Da fehlt es noch und einige haben auch gesagt, ja, man kann es nicht so richtig mit Google Plus und Facebook vergleichen, ich finde halt schon, es ist halt irgendwie ein soziales Netzwerk und die müssen halt schnell genug entwickeln, weil sonst sind sie halt draußen.
Ja, und du musst es dann halt auch immer schnell genug updaten, halt so, dass du auch die Features kriegst.
Ja,
ist halt ein bisschen schade, dass da irgendwie...
Ich meine, sie hatten jetzt mehrere Monate Zeit, ja, und da ist einfach zu wenig passiert.
Hm.
Gut, es gab natürlich jetzt auch nicht den Medienhype wie bei Google Plus, ja, das war schon krass. Und die haben ja jetzt schon 100 Millionen Nutzer oder sowas.
Über 9000 auf jeden Fall.
Innerhalb von 3-4 Wochen irgendwie zusammengekriegt.
Als Closed Beta, Field Test.
Ja, genau. Also das ist schon krass. Und ich meine, da ist es auch nicht mehr schlimm, dass mal irgendwo eine Festplatte vollläuft oder so, was ja Google passiert ist, wo auch wieder gleich Fail, großer Fail. Ich dachte, naja, mein Gott, ja. Da läuft halt so ein Notification-Ding voll. Was erwartet ihr eigentlich, ja?
Dafür habt ihr bestätigt, dass die alle eure Daten bekommen.
Genau, ihr habt eure Seele verkauft und mein Gott, dass die euch dann mit doppelten Notifications nerven, ist halt, ja, dafür ist es ja noch nicht mal Beta. Das
stand bestimmt mittendrin irgendwo.
Bestimmt.
Das war ganz bestimmt stand irgendwo, dass sie alles machen können und es ihnen leid tut, wenn was passiert.
Hm.
Ja.
Ja, dafür, dass es noch nicht mal Beta ist. Auf
jeden Gratis. Fall.
Gratis.
Zahlst mit Daten. Alles genau. Okay.
Zahlst mit Daten.
Ich meine, ja klar.
Kannst du nicht verkaufen.
Das ist ja das Geschäft von Google. Ich meine, die wollen dir Werbung verkaufen und wenn sie das, je personalisierter das machen können, desto besser. Ne?
Mhm. Ja.
Jetzt fängt natürlich auch schon wieder die Diskussion an um Datenschutz rund um Google Plus, um AGBs.
AGBs.
Ja, also ich meine, das muss man halt wissen, ne? Google
verkauf deine Seele. Das ist eine ganz einfache Sache.
Die verdienen ihr Geld mit Werbung und die machen das Netzwerk nicht greater good, ja, weil sie irgendwie so lieb sind und nett sind. Die wollen damit Geld verdienen und das machen sie halt natürlich für ihre Werbekunden dann und die bauen halt eine große Datenbank damit auf und verkaufen die auch. Also da braucht man nichts anderes erwarten. Und wenn man,
ja, aber bei allen Gratis-Webdiensten, ich meine, warum sollte die irgendwas gratis geben?
Es sei denn, man macht halt Diaspora, ne? Man setzt sich selber auf.
Gratis, dann musst du einen Server haben und Zeit investieren. Ja,
genau, dann musst du
eben entscheiden, wie du zahlen willst. Bei Diaspora, da musst du halt Zeit investieren.
Nee, Schmerzen.
Oder Schmerzen, ja.
Du bezahlst einfach
Schmerzen. Ja gut, es gibt natürlich auch ein paar Pots, die von Leuten mit Enthusiasmus betrieben werden.
Genau, aber Hippies gibt es immer.
Aber das skaliert dann halt auch nicht, also...
Nee.
Ja, also das ist blöd, klar, kann man schlecht finden, aber ich meine, ihr wisst alle, worauf ihr euch da einlasst, wenn ihr das Ding benutzt. Und klar, ist ein Albtraum für Datenschützer, natürlich, aber da muss sich jeder selber drum kümmern, ob er Google Plus benutzen will oder überhaupt Google-Dienste oder nicht.
Mhm.
Mhm. So, das war jetzt nochmal mein Statement zum Schluss.
Genau, dann...
Und dann...
Dazu passend gibt es einen netten Artikel, keine Saufbilder, kein Bild.
Kein Job.
Kein Job. Und darin geht es darum, ja, dass du eigentlich jetzt Saufbilder ins Internet stellen musst, weil ansonsten denken die Leute, dass du sozial nicht integriert bist.
Das ist sozial inkompetent.
Ja, genau. Also ich meine, guck mal, du hast keine Saufbilder, also kannst du nicht mit anderen Leuten irgendwie auskommen.
Ja.
Das ist ja ganz klar. Genau, es ist ganz nett zu lesen, es ist auch super genial, die Kommentare darunter. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe den verlinkt.
Okay, Marc.
Richtig.
Kindle.
Anderes Thema. Fand ich nur ganz lustig, bin irgendwie drüber gestolpert. Videos für Kindle, habe ich auch gedacht, was? E-Ink-Display-Videos?
Ja, genau.
Zum Teufel.
Warum?
Ach, hat sich einfach...
Because we can.
Ja, ja, genau. Okay, das ist gut. Aber was? YouTube-Videos oder was?
Nee, einfach, die haben, glaube ich, den iPlayer von BBC genommen, also die quasi...
Ist ja Open Source.
Richtig, also vieles davon. Die generelle Idee ist einfach, du hast ein Video, du hast Untertitel und du würdest das irgendwie gerne auf deinem Kindle genießen.
Und was jetzt davon? Das Video und die Untertitel?
Ja, nur
die
Untertitel. Genau, in Kombination. Was der gemacht hat, ist einfach, er hat für jedes Frame, wo diese Untertitel drin vorkommt, hat er einfach per FFmpeg eine PNG-Datei oder so rausgezogen.
Ach du Scheiße.
Und dann hast du quasi, also ich finde die Beispiele nicht mal mehr so schlecht, wenn du wirklich nur irgendwie, keine Ahnung,
nur jedes
einfach
fünfte
nicht,
Bild sehen willst.
Genau, also das ist dann halt einfach so wie so eine, keine Ahnung, wie hieß denn das früher? Keine Ahnung, Bravo-Foto-Story oder irgendwie so.
Doch,
ist halt einfach,
ja, oder es sind diese Daumenkinos, die man so kennt.
Ja, nur halt
nee,
mit weniger Bewegung.
Also genau. Daumenkino ist zu schnell tatsächlich. Das sieht ja fast aus, als würde sich das Bild bewegen, aber da ist es halt nicht so.
Genau, der macht halt hin und wieder so Snapshots und fügt dann die Untertitel mit ein und dann kannst du quasi am Kindle durch diese Bilder blättern. Siehst quasi das Bild im Hintergrund, siehst den Text darunter, kannst es durchlesen, kannst weiterblättern. Was, ich fand's einfach mal nett. Ist eine nette Idee, ist mal was anderes und
einfach voll gut.
Ja, nett, wie man dann Untertitel und alles mit FFmpeg und anderen Open-Source-Tools gemacht. Und dann hat er da eine, ich glaube, EastEnders, Großbritannien sehr beliebte Serie, hat er einfach mal auf den Kindle damit gezogen, ohne bewegte Bilder, aber dafür immer noch mit demselben Content quasi. Mhm. Und
geht es dann noch als Fair Use, oder?
Keine Ahnung.
Ist, bestimmt.
Ist ja eh.
Oh nee, das ist bei Mediafire gehostet, das kann nicht legit sein.
Aus ja, der war auf jeden Fall ganz cool, fand ich so. Als,
ja, ich finde das auch super coole Idee, auf jeden Fall.
Also ich weiß jetzt nicht, wer es benutzen wird, aber coole Idee.
Ja.
Okay, dann aber ich hab's, glaube ich, habe ich es in der Aftershow letzte Woche erwähnt. Thunderbird 5 ist draußen. Und ja, ich habe mich darüber aufgeregt, dass irgendwie, wenn ich mein Mail-Konto einrichte, das Ding irgendwie, also komplett neu einrichte, dass das Ding mit seinem komischen Assistent irgendwie blöd ist. Und ja, du nicht. Also ich würde gerne irgendwie gleich erweiterte Einstellungen haben. Aber dieses Feld ist, selbst wenn du es dreimal anklickst, irgendwie ausgegraut und denkst, hey, bitte, bitte. Und irgendwie, wenn du ganz komische Sachen machst, irgendwann wird's. Aber irgendwie, nachdem ich es erst das fünfte Mal abgebrochen habe und ich war echt so genervt, ich habe echt schon gedacht, ich schmeiß das Ding wieder runter. Also bei jemand Neues hat installiert. Ich meine, wenn man seine Profile immer mitnimmt, ist ja kein Problem. Ich weiß nicht, das kann auch durchaus schon im Thunderbird 5 davor schon gewesen sein. Ich habe das bloß jetzt erst mitgekriegt, dass da diesen netten, tollen Assistenten gibt. Der mag für die meisten gut sein, aber ich bitte gleich diesen, ich will erweiterte Einstellungen, leck mich am Arm. Ich will deine komischen Versuche nicht.
Ja, wobei, es ist ja eigentlich nicht so schwer. Ich meine, du gibst die E-Mail-Adresse und ein Passwort ein, der schaut auf der Domain nach, welcher Mail-Server dahinter steht.
Ja, macht dann aber irgendwie komische Sachen.
Ja, also aber bei eigentlich schaut er einfach mal, scannt er so die Ports durch, was ist denn IMAP, IMAP mit SSL, POP, was ist denn offen? Und dann hätte er es ja eigentlich schon.
Ja, also, aber
warum
irgendwie,
das nicht? Also,
ja,
bei mir ging es auch nicht richtig.
Genau.
Ich glaube, es ist einfach eine Lüge, dass das funktioniert.
Gut, ich meine, er schaut in seiner Datenbank ja nach. Also ich meine, ja, wenn du web.de oder sonst was hast, findet er natürlich sofort die richtigen Sachen.
Ja.
Aber wenn du selber hostest.
Oder Google for Domains zum Beispiel hat er bei mir auch nie hingekriegt. Obwohl da halt echt, da ist der Mail-Server von Google drin. Das sollte der irgendwie raffen, aber nee.
Das geht nicht.
Naja.
Ja.
Gut, ja, jedenfalls Thunderbird 5.0 ist da, heißt 5.0, weil Firefox 5.0 ja natürlich auch draußen ist, ja, selbe
auch
Engine genau und so.
Ähnlich große Änderungen zu 4.0.
Ja.
So grob keine.
Gab es 4.0
überhaupt? Nee, Thunderbird 4.0 gab es nicht.
Ach so, tja,
so schnell geht's. Gleich von 3 auf 5.
Oh. Also fuck you, wir gehen direkt auf 5.
Ja, damit es halt jetzt wieder mit Firefox ja
richtig. Das nächste ist dann einfach 23.
Ja, so mit 2 Jahren sind wir mit 23, finde ich gut.
Ja, einfach
Rapid
direkt.
Release Model.
Und dann danach direkt auf 42 gegangen.
Richtig.
Und der nächste ist dann einfach 1.3.7. Sind die Sprünge halt schneller. Es wächst einfach exponentiell die.
Es ist ganz
und
interessant.
Dann nähert sich's an Pi an.
Mit dem Rapid Release Model. Ich meine, früher war es immer so, gerade wenn du Web-Applikationen hast und die testen musst, dann hast du eben geschaut, ja, ich unterstütze IE9 und Firefox 3 und irgendwas. Und jetzt, wo dieses Rapid Release Model ist, da hast du irgendwie alle 2 Wochen ein neues Bild von Chrome, der da irgendwie zu den Benutzern rüber gepusht wird und Firefox hat jetzt auch immer wieder neue Versionen und wenn du 4 unterstützt, dann geht es irgendwie für 5 Wochen gut und dann gibt es schon 5. Und ja, ich glaube, langsam sind wir einfach so weit, dass man fast sagen kann, wir unterstützen einfach immer die neueste Version vom Browser. Und wenn du was Älteres installiert hast, dann hast du eine dann scheiß IT, die keine neuen Versionen installiert.
Das funktioniert halt so privat, aber wenn du in großen Corporations arbeitest, dann ist es ein Riesenproblem für die IT, weil die, was ja eigentlich, also normalerweise so ist, du hast ein neues Bild und sagst, okay, wir deployen jetzt auf allen, okay, dann testen wir jetzt eine Woche lang diesen komischen Bild.
Ja, aber wann geht denn was kaputt, wenn du einen Browser installierst?
Nee,
gut, vielleicht
das
so interne Webanwendungen.
Nee, das geht tatsächlich einfach ums Prinzip. Das hat keine wirkliche.
Genau, keine, das hat jemand so festgelegt, also das, machen wir das so
ja, das
schon
steht
immer.
Nee, das steht in irgendwelchen Policies drin und die müssen halt erfüllt werden. Und deswegen ist bei großen Firmen, die ich jetzt persönlich auch kenne, ist dann halt der Firefox 2.5 installiert standardmäßig.
Ja. 2.5?
Und dann kannst du
upgraden. Welches Jahrtausend?
Da wundert sich dann, warum sie keine Innovation haben, diese großen Firmen. Da irgendwie stellen sie ganz auf einen Schwachmaten ein, die da irgendwie rumrotieren, wie sie eine Innovation haben können. Ja. Und dann läuft da Windows XP mit einem Firefox 2.5. Ja, also richtig. Leute.
Ja, apropos Windows XP, es gibt jetzt nur noch 1000 Tage bis Windows XP Ende. Das ist so wie in die Death Clock. Nur für Windows XP.
Ich glaube, das
bleibt
nie weg.
Ja, es bleibt einfach immer 1000.
Es bleibt einfach, es gibt so viele Leute, die es raubkopiert haben und Rechner sind schnell genug, die müssen die nicht mehr updaten.
Ja, in China ist das ja eh so, dass ja
das heißt, es gibt dann keine Sicherheitsupdates mehr, oder was heißt das?
Wahrscheinlich, wenn es einfach sagen,
ja. Meine Service Packs hauen und sowas hauen sie ja schon lange nicht mehr raus.
Ja.
Ja. Ja, also wenn Windows 14 draußen ist, dann ist auch XP zu Ende, oder?
Ja, XP wollte ja schon vor irgendwie 3 oder 4 Jahren zu Ende sein.
Aber Windows Vista ist ja jetzt davor.
Genau,
schon.
Aber Vista war halt Desaster und dann haben
sie. Es war kein Long-Term-Support für Vista.
genau, es war keine LTS-Variante.
Es war kein
Ubuntu.
War aber LTS teuer auf jeden Fall.
Apropos Ubuntu.
Ja. Evolution. Genau. In der nächsten Version soll Evolution abgelöst werden durch Thunderbird. Das hätte eigentlich davor kommen sollen. Genau, sie haben sich jetzt entschieden, okay, Evolution ist zwar ganz nett, aber hat noch niemand aufgemacht und deswegen nutzen wir jetzt lieber den.
Ich fand Evolution immer ganz cool eigentlich, weil sie halt auch so Kalender sind,
total mit integriert
drin
und alles.
Und alles, ja.
Total integriert.
Und Thunderbird muss wieder 18 Plugins installieren, also damit du irgendwie mal einen Kalender da reinkriegst.
Ja, ich hab ein paar Mal Ubuntu installiert, aber tatsächlich nicht einmal den Evolution-Mail aufgemacht. Der war irgendwie wie so Cancer und du hast ihn nicht wegbekommen, weil wenn du den installieren wolltest. Du wolltest ihn deinstallieren und dann sind da irgendwie zig andere Dependencies mit weggeflogen. Und ich so, nein, ich will dieses scheiß Evolution einfach nicht haben.
Ja.
Genau, der Pigeon war, glaube ich, Dependency oder so. Das ist halt schon super cool.
Thunderbird hat aber nach wie vor, haben die jetzt, ich habe schon ewig nicht mehr benutzt, haben die nativ jetzt einen Kalender, du musst immer noch Lightning drauf machen.
Nee, du musst immer noch Lightning drauf machen.
Es ist halt auch so vom Konzept her allein schon, da könnte ich nur kotzen, wenn ich das höre. Sind ein E-Mail-Programm.
Wir sind ein E-Mail-Programm,
ja. Habt ihr einen Kalender? Wir haben ein Plugin für einen Kalender. So eine zentrale Geschichte wie einen Kalender als
Das
Plugin.
Verstehe ich auch nicht, warum sie es nicht schon eingebaut haben. Ja,
zieht's doch einfach rein in den Core. Einfach mal sagen, wir machen.
Weil die Sache ist Lightning. Halt, sie haben jetzt Thunderbird gesagt, okay, benutzt bitte das Plugin. benutzt lieber das Plugin für den Thunderbird, weil das Programm selber ist scheiße, was wir hier haben.
Ja, es ist schon lange nicht mehr weiterentwickelt worden. Ja,
deswegen, also.
Aber Mozilla Messaging geht ja jetzt wieder in die Mozilla Company auf.
So wie es früher dann mal alles in einem war.
Also echt, ich verstehe die Welt, also die Mozilla Welt manchmal auch nicht so richtig.
Ja, die wissen, was sie wollen, bestimmt.
Ja, das ist halt so, wenn irgendwelche Leute da Entscheidungen treffen. Und das ist halt so wie großen Firmen.
Ne? Ja, Policies einfach. Du hast zu viele Policies, an die du dich halten musst. Oh shit, der hat es tatsächlich installiert einfach. Ich finde es super awesome. Danke für deinen Hand auflegen nochmal.
Kein Problem.
Voll gut. Gut. Für die Hörer, ihr habt halt Pech gehabt, wenn ihr die Pre-Show nicht gehört habt.
Genau, ich wollte was installieren, das hat nicht funktioniert und jetzt hat es funktioniert. Richtig. Die Geschichte.
Richtig.
Wieder back to Bitcoin.
Back
to Bitcoin.
Und unserem lieben Freund der Sonne, Concolibas. Ich bin total erschrocken, dass ich irgendwie hab da im Bitcoin-Forum so ein bisschen rumgeklickt, was man halt so tut. Und dann auf einmal steht der Name hier Concolibas.
Den kenne ich. So, also nicht persönlich, aber.
So häufig ist der Name ja auch nicht. Das ist irgendwie der Maintainer von den CK, den CK-Branch vom Linux-Kernel, wo immer so bisschen mehr Patches und ein bisschen experimentellere Sachen reingepackt werden. Zum Beispiel auch der Brainfuck-Scheduler, BFS, was eine ganz coole Sache war, so optimiert auf echt mal Desktop-Maschinen. Und der macht jetzt Bitcoin. Der hat sich wohl mal gedacht, oh, Bitcoin ist total cool und
hat sich
dann OpenCL irgendwie an dem Wochenende angelesen und hat dann einfach mal einen Bitcoin-Miner geschrieben. Hat den CG-Miner.
Man sagt immer noch dazu, das ist ein Arzt, ne?
Ein Arzt. Ja. Kann ruhig mal. Es gibt es aber oft, der von den iPhone-Unlocks ist eine Gehirnchirurg. Irgend so ein im Mittleren Osten irgendwie, der ist Gehirnchirurg und unlockt iPhones. Und der hat sich halt.
Das passt doch auch.
Na gut, wenn er als Arzt in den USA hat er genügend Geld, muss nicht so viel arbeiten.
Und natürlich.
Also Gehirnchirurg und an.
Ja.
Egal.
muss. Nee,
es
muss,
hat nicht so wirklich gepasst, aber ist schön.
kann Sachen lernen wohl.
Ja, gut. Kann lernen, weil er hat Gehirn.
Genau. Und auf jeden Fall den CG-Miner genommen. Das war CG-Miner, war früher irgendwie so ein CPU-Miner, so SSE und schieß mich tot. Und CPU-Miner bringt dir heute gar nichts mehr. Muss irgendwie mehr Strom zahlen, als du irgendwas rauskriegst. Und der hat den quasi genommen als Basis, also im Grunde den geforkt und da OpenCL eingebaut. Versorgt ihn auch immer mit den neuesten Performance-Updates, wo wir gleich noch dazukommen. Und ja, der. Ich traue ihm, weil der Linux-Kernel-Maintainer ist.
Der muss das können.
Der muss, wenn der irgendwas nicht kann, wäre komisch.
Ja, genau. Das kann gar nicht sein, dass irgendwelche anderen Leute auch gute Sachen machen, weil du musst schon am Kernel irgendwas gemacht haben, damit du was Gutes machen kannst.
Richtig, alles andere ist ja nur Spielzeug.
Ja, genau. Also mindestens schon mal ein Kernel gepatcht und kompiliert.
Richtig, für alles andere ist ja nur so Frickel-Software.
Genau.
Genau. Apropos Frickel-Software, Bitcoin war ja auch, wo wir gerade bei den Minern waren, war ja bisher auch ganz schöne Frickel-Software. Die ganzen Miner, die es da gab, die haben immer. Also besteht ja im Grunde dem Ding, was HTTP-Calls absetzt und das JSON dekodiert und dann gibt's noch den Kernel sozusagen, der die Berechnung vornimmt und dann auch wirklich OpenCL macht. Und da gibt's zum Beispiel diesen Python OpenCL-Miner, da ist dann quasi Python Phoenix. Der Teil, der quasi die ganzen HTTP-Geschichten macht und das Rechnen gibt's einfach an OpenCL ab, was ja ein super Modell ist eigentlich. Und in den Kernels, die sie bisher benutzt haben, da gab es wohl noch etwas Optimierungspotenzial.
Ja, das ist auch das Einzige, wo du optimieren kannst.
Genau, weil das andere bringt ja nichts, das andere, großartig schneller zu pollen oder sonst was.
Und dann, genau, wenn du sowas machst, das bringt, also du hast nicht die Möglichkeit, irgendwie schnell zu rechnen, wenn du irgendwie Python schneller machst.
Genau, weil OpenCL rechnet in dem Fall.
Genau.
Und da hat jemand sich einfach mal diesen OpenCL-Kernel angeschaut, der ein bisschen was von, ich weiß gar nicht, ist es wahrscheinlich OpenCL?
Ist eine Standardisierung.
Sieht aus wie C im Grunde. Und der hat ein bisschen was von verstanden und der hat dann eben gesagt so, hier irgend so eine, hast du was allokiert, das irgendwie nicht so sein
ist
muss?
Ist
und
es überhaupt, also ist C, wenn ich
nee, ist Open, also ich weiß, also, OpenCL zumindest sieht exakt aus wie C im Grunde.
Ja, und das heißt?
Aber es ist OpenCL.
Okay, also das ist, also es rechnet anders.
Kannst du in den, keine Ahnung, CUDA-Compiler werfen und der kompiliert es dann, weil reines C macht irgendwie nicht, aber so einen komischen abartigen Dialekt. Mhm. Und ja, also ja, hier fehlt was und bumpf, 3% schneller. Und dann irgendwie danach nochmal irgendwie so, hier können wir auch optimieren, bumpf, 2% schneller. Mhm. Und das ist halt irgendwie in den letzten 2 Wochen sind echt 5% schneller geworden, die ganzen Miner.
Das heißt, die Difficulty wird gleich wieder hochgesetzt.
Nee.
Die ist gar nicht so, die ist irgendwie 1,05 oder so, also die steigt 5% oder 10%.
Tatsächlich gab es da schon wieder Zwischenfälle, dass komplette riesige Pools ausgefallen sind und das hat ein bisschen gedrückt, die Difficulty.
Das ist ganz gut dann sogar.
Genau, weil die es alle nicht mehr handeln können.
Ich hab da.
Richtig, das sind halt auch alles so Frickelpools.
Ja, natürlich, das ist alles gefrickelt, das ist alles nicht älter als irgendwie 2 Monate.
Ja, aber da können wir trotzdem mal irgendwie anständig. Ja, ja, auf jeden Fall, also die nächste Difficulty, aktuell Bitcoin-Difficulty, also mal sogar bei 1,21, wenn man es hochrechnet. Also 21% schwerer wird es, bedeutet, du brauchst
20% weniger.
21% mehr Strom für dasselbe Geld oder andersrum.
Ja.
Ab wann verbraucht man mehr Strom, als es Geld gibt hinterher?
Ich hoffe früh genug, weil dann kann man andere coole Sachen damit machen.
Naja, was heißt niemals? Also das ist schon.
Doch, man wäre ja schon blöd, wenn man mehr Geld reinsteckt, als rauskommt.
Ja, deswegen frage ich ja. Das
ja, aber zum Beispiel,
ausgerechnet haben,
zum Beispiel
oder?
In den USA ist Strom billiger als hier.
Ja, nee, die Difficulty berechnet sich ja dadurch, wie schnell Blöcke gefunden werden.
Ja, ja.
Wenn irgendwann Leute sagen, ist mir zu schwer, ich steige aus, dann wird die auch wieder weniger.
Ja, genau. Aber da ist halt die Frage, wann ist das? Also wann bezahlt man mehr
das
Geld für Strom?
Kommt halt auf deinen Strom an. Also
je nachdem, wie.
Texas ist zum Beispiel saubillig. Ostküste ist genauso teuer wie bei uns. Keine Ahnung.
Genau, Texas ist schweinebillig.
Osteuropa ist recht günstig. Indien ist so mäßig günstig. Also für uns in Deutschland wird es ein bisschen doof.
Deutschland ist teuer. Aber wie gesagt, dann sind die Teile für andere Sachen offen, die viel cooler sind eigentlich als Bitcoin sammeln.
Ja, also ich versuche irgendwie nur die Grafikkarte rauszubekommen.
Ja, genau, sagen sie alle. Mach ich auch nur.
Nee, da habe ich einen Gaming-Rechner, ist super.
Ja, habe ich auch. Also tatsächlich war das auch mein Ansatz. Und es hat funktioniert bis jetzt. Und selbst wenn all Geld jetzt nichts wert ist, habe ich einen Gaming-Rechner. Und dann ist es halt so.
Genau, ich sollte irgendwann mal verkaufen.
Was habt ihr für Grafikkarten?
5850.
Ja,
aber
auch.
Ist egal eigentlich. Also Hauptsache, du hast irgendwas.
ATI, keine ATI. Nvidia. Nvidia ist scheiße.
Warum hat eigentlich noch keiner einen Core geschrieben, der besonders gut irgendwie in Flops Hashes berechnet?
In Flops Hashes?
Ja.
Was?
Ja, in Floating Point irgendwie.
Ach so, weil du es nicht brauchst.
Ja, ich meine, wenn es super schnell geht, dann haben ja die Nvidia-Grafikkarten mehr Energie eigentlich.
Ja klar, aber du brauchst keine Floating Points für dieses SHA 256, das ist der ganze Trick dabei.
Ja, yeah, das wäre cool, wenn man die trotzdem nehmen könnte.
Kannst du schon, aber die ist halt langsam einfach.
Ja, aber egal. Ist ja auch egal.
Genau. Bitcoin, total gut.
Bitcoin, so. Nee, also mein lohnt sich eh nicht, hat sich noch nie gelohnt und lohnt sich immer noch nicht. Und niemals eigentlich.
Genau, macht es nicht, dann...
Dann wird die Difficulty geringer.
Genau, kauft lieber Bitcoins.
Ja.
Oder gute Grafikkarten.
Genau.
Genau.
Apropos Hashes.
Ja, Robohash. Robohash ist total gut.
Das klingt wie ein kleiner Roboter, der... Keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht.
Es ist einfach ein Roboter. Du kannst dann einfach mal...
macht Hashes.
Genau, du gehst einfach mal zu robohash.orgs und gibst dann irgendwie bla.png ein, also robohash.org/bla.png, und dann kriegst du ein Bild von einem Roboter. Und dann gibst du statt bla mal irgendein beliebiges anderes Wort ein, .png, und dann kriegst du ein anderes Bild von einem Roboter, und die Roboter sehen immer verdammt nochmal anders aus. Und das ist gerade, wenn du so, keine Ahnung...
Genau, wenn du gelangweilt vor deinem Rechner sitzt...
Wenn du Softwareprojekte hast, denkst, wo du Testbilder brauchst. Die kannst du auf verschiedene Größen machen und die Testbilder sollen unterschiedlich sein. Dass du Sachen schnell erkennen kannst. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Du programmierst ein soziales Netzwerk und du musst irgendwie rausfinden, wie du Benutzerbilder generieren kannst.
Ja, das ist auf alle Fälle das Allerbeste. Wenn
du keine Katzenbilder nehmen, sondern lieber Roboter, dann benutzt du das.
Ja, also die Roboter sehen ja tatsächlich immer aus wie...
Die sehen immer anders aus. Es ist einfach
Gesichter auch.
Genau, also der hasht irgendwie, was du da reingibst, und der hat dann irgendwie eine Möglichkeit, aus diesem Hash, den 160 Zeichen... Da wahrscheinlich steht irgendwie das erste Zeichen für die Farbe von dem Hash, das zweite Zeichen zählt, für was für einen Hals er hat, was für Augen er hat, was für einen Mund er hat. Und dann gibt es noch irgendwie, keine Ahnung.
Aber die sind nicht so anders, wenn du einen Buchstaben wegmachst. Wenn du Bob Ross schreibst und dann anstatt einem S zwei S, dann wird der Roboter nicht so viel anders.
Also bei mir ziemlich. Also ich habe hier irgendwas und dann mache ich da einfach mal ein S dahinter. Und so.
Gut, jedenfalls ganz witzig.
Robohash, total Robo-Hash. Gut. Und muss wohl ein recht netter Algorithmus gerade sein, wie der die Grafiken zusammenfrickelt. Und
müssen wir wirklich über verrückte Schweizer reden mit komischen Parteien?
Ja, okay, weil die haben nichts zu tun. Und dann haben gedacht, okay.
Haben nichts zu tun und wollten jetzt auch eine Die-Partei-Partei gründen.
Genau, sie wollten sowas wie die Piraten gründen. Nur
Nein, wie die Partei wollten sie gründen.
Die Partei. Ja. Genau, und das haben sie geschafft und dann herzlichen Glückwunsch. Und jetzt haben sie Anti-PowerPoint-Partei gegründet. Weil sie haben gedacht, wir haben so wenig Probleme, wir suchen uns einfach neue Probleme jetzt, gegen die wir sein können einfach. Ja. So, wir hassen alles PowerPoint und wir hassen es, dass wir so lange in Meetings sitzen müssen und uns das anhören.
Genau, und die wollen irgendwie, was, die drittgrößte Partei oder sowas in der Schweiz werden.
Ja. Scheint ja nicht so schwierig zu sein. Ja, ich meine, keiner mag PowerPoint und deswegen ist es nicht so schwer.
Gut, okay, nächstes Thema, oder?
Was interessant ist, dass das Video eine der schlechtesten Präsentationen ist, die ich hier gesehen habe.
Ja, natürlich, er will einfach mal Akzente statuieren. Er will sagen, okay, Präsentationen sind scheiße und deswegen mache ich jetzt auch eine beschissene.
Richtig, aber er benutzt halt kein PowerPoint.
PowerPoint-Karaoke-Partei nennen können oder so.
Oh yeah, das wäre auch so gewesen. Das sollten wir einfach selber machen. Ja. Das ist nämlich viel besser.
What the fuck ist Google Transit, Mark?
Google Transit ist so, wenn das du...
Klingt so, als würde ich auf dem LKW sitzen und...
Und der klaut dir deine Daten, genau.
All the data.
Nee, Google Transit ist ganz nett, ist so... du kannst dich ja schon lang von Google navigieren lassen, zu Fuß und mit Auto, und das geht jetzt auch in ganz vielen Städten mit
Bahn, Bus
und mit Bahn. Bussen und Bahnen, und in Deutschland auch in sehr vielen, aber leider nicht in Stuttgart, und dafür mache ich persönlich die VVS ganz deutlich verantwortlich.
Ja, zu Recht, weil die sind ein paar Fuckers.
Richtig. Nee, Deutschland geht es zum Beispiel in Berlin, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Köln und Munich.
Ja, die ganzen wichtigen Städte halt. Stuttgart ist halt nicht wichtig.
Das ist das Traurige. Das
ist nicht relevant, ja.
Stuttgart ist nicht relevant.
Das ist nicht relevant genug einfach.
Richtig. Und da irgendwie Transit Layer Only, traurigerweise. Also in den Städten zeigen die zumindest mal an, wo die Bahnstationen und so weiter sind und wie die verlaufen. Und in vielen anderen, zum Beispiel in den USA, zeigen sie dann auch wirklich die Verbindungen an. Und teilweise
kann
auch.
Kann man auch die Bahn sehen, wie die dann draufrollen?
Ich glaube nein, aber.
Also da gibt es ja irgendwie so eine Bahnseite, welche waren
das? Ja, das ist von der Schweiz, aber die haben das nur nachgefaked.
Und das, nee, es ist aus den Niederlanden.
Gibt es auch für Stuttgart sogar.
Aus den Niederlanden gibt es das Original. Da siehst du echt, wie die Busse fahren und so.
Das, ja, in Stuttgart gibt es das auch, aber das ist, also zumindest ist, die ich bisher gesehen habe, sind alle gefaked. Das sind keine Live-Daten, sondern interpoliert aus dem Fahrplan.
Ist gelogen, okay. Einfach.
Dabei gibt es ja die Daten. Also ich meine, selbst in Stuttgart sind sie ja jetzt so weit und haben ab und zu mal so Displays, wo drauf steht,
die Bahn kommt jetzt mal gar nicht einfach.
Du, ich stand fast 15 Minuten heute in diesem blöden Tunnel rum und es kam keine Durchsage, was überhaupt los war, sondern er stand einfach und stand und stand und stand. Es kamen zwar Züge entgegen, aber es ist nichts passiert. Hm.
Macht mein Auto nie, komischerweise.
Nicht?
Nicht, doch. Wieso also nicht? Autos stehen Stellst auch du? Öfter und stehen.
Ich weiß dann immer, warum.
Und stehen.
Das ist der Trick dabei. Der Trick.
Ja, naja, du Trick, weißt, halt weil vor dir ein Auto steht.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das jetzt so viel unterschiedlich ist.
Muss nicht, wo ich fahren muss. Ich stehe nie im Stau, weil ich irgendwie
fliegt.
Zu Hause arbeite.
Nee, yay. Fliegst einfach.
Genau.
Mit Jetpack.
Und ich finde es halt einfach schade, dass gerade hier, dass die nicht offensiv auf Google zugehen und sagen, sagt, was für eine API ihr braucht, wir bauen die euch.
Nee, die haben ja Angst, dass die Daten geklaut werden.
Ja, es ist halt, bevor die selber eine Webseite bauen, irgendwie so zusammenfrickeln und eine mobile Anwendung rausgeben, sollen sie doch einfach nur eine API bauen und Google macht alles andere.
Die wissen so. Wahrscheinlich noch nicht mal, was API ist.
Es gibt ja in Deutschland dieses Hafas und da sind ja zumindestens, gut, ich weiß nicht, die
Hafas?
Ja, das ist halt so eine Datenbank, wo die meisten Verkehrsnetze in Deutschland, also da steht, was die Bahn hat.
Führende Fahrplaninformationssystem.
Genau, ja. Das ist halt, aber das ist irgendwelches Binärzeug, Datenbank, ja. Also es ist nicht mal irgendwas, was du richtig abfragen kannst.
Das ist eben
und die verkaufen das halt irgendwie, aber die Bahn und sowas, die benutzen halt alle dieses Hafers.
Das ist
und
so,
auch die vielen,
so eine
die,
Krankheit.
Die,
nein, das ist einfach super Enterprise, guck dir doch an. Guck dir an, wie diese Leute, diese
Business-Fotos, alles.
Diese Leute da oben
aber
laufen.
Aber theoretisch gäbe es für ganz Deutschland diese Daten schon. Also ja. Hafers hat die, ja. Das ist irgendwie...
Oh, von Hakon. Hakon kenne ich. Ich sag nicht warum. Aber nachher dann. Es ist halt echt so ein Geschwür, dass sie dann irgendwie so eine Business-Fucking-Enterprise-Lösung und dann benutzen die alle und dann kommt was Cooles Neues und sagen,
die haben einfach super, super gelobbyt.
Naja, also genau, also Hafers ist halt, das ist halt, ja, die haben halt alle Daten und ich glaube, die geben die halt auch nur raus, wenn jemand Geld bezahlt.
Mhm. Auf dem Hafers-Algorithmus basieren die verschiedenen Ausgabemedien, Internetauskunft, CD-ROM-Versionen.
Ja, ich hatte früher so eine CD-ROM-Version, also hast du von der Bahn halt bekommen oder ganz, ganz früher noch Disketten.
Oh.
Ja, also da hast du die Disketten eingelegt, hattest so eine Oberfläche und konntest dann sagen, du willst von Stuttgart nach Berlin und dann hat er halt gesagt, wie die Verbindungen sind.
Ja. Also Hafers.
Also so ein Kursbuch, so ein digitales Kursbuch halt.
Hier, Hafers läuft einfach auf allem. Hier auf Tandem, IBM Mainframe, Windows CE, Handheld, Pocket PCs, Unter-P, Unix oder Linux.
Wow.
Da, wo du überall abfragen willst.
Richtig. Wenn ich auf dem Mainframe bin und mich frage, wann fährt denn eigentlich der Bus? Und dann benutze ich natürlich den Mainframe.
Oder Windows Pocket PC, warte mal. Lass mich kurz überlegen. Ja, die Bahn hat jetzt auch, letztens habe ich es über Twitter nämlich gesehen, man kann die neue Version jetzt tatsächlich auf CD bestellen oder den Download bestellen oder sowas. Ja. Und das ist dann halt auch Hafers so ein Ding, wo du irgendwie, keine Ahnung, 20 Euro für bezahlen sollst, dass du dann den Download oder die CD bekommst.
Muss man sagen, das Handheld und Pocket PCs sind nur die Windows CE Operating Systems, also die laufen, nicht alle.
Gut.
Ganz, ganz wichtig.
Aber wenn du auf der Homepage schaust, die Vorteile, da gibt es zum Beispiel bessere Informationsfluss.
Schnelle
Schaffung von Transparenz gegenüber dem Endkunden, mehr Kundennähe durch bessere Kommunikation. Die drei Sachen sagen absolut gar
Bullshit
nicht aus.
Einfach.
Das ist einfach nur
super Bullshitting.
Aber nutzungsverschiedener Kommunikationswege, Internet, Handy und Print, finde ich schon gut.
Und Print, kannst du auch so.
Da geht's einfach nicht vorwärts mit allem, was mal beim Start war oder Enterprise ist. Das ist
alles Enterprise.
Alles so.
Also ganz, ganz wichtig, Hafers, wenn du das noch nicht kennst. Das steht halt auch auf diesen ganzen Webseiten, steht ganz irgendwo Hafers. Und ich meine, es gibt für Deutschland diese ganzen Daten, die liegen in dieser komischen Datenbank. Mhm. Bloß die wird halt verkauft.
Es gibt aber auch so, keine Ahnung, Öffis zum Beispiel. Das ist für Android eine echt coole Anwendung, die, keine Ahnung, wie die es machen, aber die unterstützen viele Netze und parsen das vielleicht raus.
Ja,
so.
Klar. Die
gaunen das von den Webseiten.
Genau. Die benutzen halt auch nur eine Webseite, geben das da ein.
Und die sind wesentlich cooler als alles andere, was ich je von denen gesehen habe. Da irgendwie, keine Ahnung, da klickst drauf und die bieten dir zwei Anwendungen. Einmal die nächste Haltestelle ist eine App, die dir einfach mal anzeigt, wo die nächste Haltestelle ist, in alle Richtungen. Ja. Und dann gibt es die andere, die dir dann zeigt, irgendwie, welchen Fahrplan, aber dann siehst du auch immer, keine Ahnung, einfach eine schöne Übersicht und kein anderes Programm hat mir das so bisher so schön geboten. Das ist einfach so schlimm, dass die keine,
also die keine Bahn, offenen... Also die Bahn-App kann das eigentlich auch.
Ja, aber also nicht so sexy. Ich, oh Mann, kann ich dir das zeigen?
Bestimmt ja, nicht. Nee, sehen wir jetzt auch gerade nicht.
Nachher.
Also ich habe ja auch, also das, was bei mir auf den ersten Anwendungen liegt, sind nur die ganzen Öffis und Bahnen und Haltestellen und Abfahrtszeiten und sowas. Das sind die Applikationen, die ich am meisten benutze.
Und da, ich kapiere es halt nicht, warum diese Kunden feindlich sind und einfach keine offenen Schnittstellen bereitstellen, weil da gibt es genügend Leute, die da was bauen würden, kostenlos oder verkaufen sie nachher für einen Euro oder so. Und die, nee, die kaufen irgendwie für 100 Millionen Euro, behaupte ich jetzt einfach mal, irgendeine
komische Software. Nee, das ist gar nicht schlecht geschätzt, glaube ich.
Ah, schlimm. Okay, aber genug gerantet.
Genau, wenn du noch ein IBM Mainframe über hast, dann kannst du darauf Hafers laufen lassen.
Genau. Richtig. coole Sachen. Rhinozerose. Rhino, meine ich. Genau, Rhino, die JavaScript-VM in Java implementiert, die hin und wieder von irgendjemand bestimmt auch eingesetzt wird.
Bestimmt, also die ganze Zeit.
Da klemmt sich jetzt irgendwie, so wie ich das verstanden habe, Charles Nutter ein bisschen dahinter. Charles Nutter ist der Lead vom JRuby-Project. Also wenn es irgendwie um Optimierung von dynamischen Sprachen für die JVM geht, dann ist der wahrscheinlich der Kerl, der sich da am meisten auskennt, so zumindest medienwirksam. Internet ist
weg. Ja, und Internet ist kaputt.
Ja, ja.
Genau.
Auch schon. Wir tun einfach so, als wäre
schon da. Der Chat hat es kurz noch gesagt und dann war der Chat weg.
Schön.
Wir machen einfach weiter.
Genau, was ganz cool ist, also gerade mit Java 7 kommt jetzt ja Invoke Dynamic, haben sie zumindest nach irgendwie, keine Ahnung, 5 Jahren seit der letzten Java Major Release, haben sie, oh Gott, hier sind Tiere auf dem
Tisch. Geht weg, geht weg.
Hey. Schlag's mit der Mate tot oder mit dem Kabel oder so.
Nein, ich das lebt halt immer noch.
Das lebt immer noch.
Hier ist eine Ameise auf dem Tisch oder so. Ja, auf jeden Fall, jetzt mit Invoke Dynamic bietet sich das ja gerade für dynamische Sprachen, die dynamische Methodenaufrufe machen, ist da einfach großes Optimierungspotenzial und der wird sich da jetzt ein bisschen dahinter klemmen und dann haben wir eventuell bald eine JavaScript-VM, die auf der JVM läuft, die auch halbwegs angenehm schnell ist, was dann irgendwie einige Vorteile eventuell haben könnte für so Sachen wie
Sachen, die schnell sein müssen.
HTML-Unit oder so, keine Ahnung, so Headless
Gedöns.
Browser-Verarbeitungsgeschichten. Coole Sache, auf jeden Fall. Ja, und ich mache einfach mal weiter, weil ich habe mich wieder irgendwie 100 Mal selber hintereinander.
Ist es völlig okay.
Nee, genau. Ich bin ja auch noch dabei dann.
Ein Quine. Also
Quine Plus, vor allem Plus Plus.
Quine Plus also, Plus. Ein das Quine, das mehr Quine ist.
Doppel Plus.
Ich weiß nicht mal, was Quine ist. Ich kenne aber Google Plus. Hilft das irgendwie?
Nein.
Google Plus Plus habe ich auch vorher
du kannst gedacht, Google vielleicht Sinn suchen, gemacht. Aber. Nee, ein Quine ist ein Programm, das sich selber ausgibt.
Du hast auf irgendeine japanische Seite.
Okay.
Richtig. Und da hat einer einfach mal ein Programm geschrieben, das. Sich selber ausgibt, aber über einen Umweg von, ich glaube, insgesamt 12 verdammten Compilern. Bedeutet, du hast ein Programm am Anfang und das startest du mit Ruby. Und Ruby, das ist ein valides Ruby-Programm und der wird dann eine .py, eine Python-Datei ausgeben.
Ja.
Dann startest du das mit Python, was da ausgegeben wurde, dann wird eine Perl-Datei ausgegeben. Und dann geht's weiter. Perl nach Lua, Lua nach ML, ML nach Haskell, glaube ich, Haskell nach C, dann kompilierst du C und dann kommt ein Java-Programm raus. Dann Java nach Brainfuck. Brainfuck nach, ich habe keine Ahnung, was WS ist. WS dann nach UNL.
Whitespace ist WS.
Achso, WS, ja genau. Da macht, stimmt, macht er eben Brainfuck nach Whitespace, Whitespace nach Unlambda oder wie es heißt. Ja. Und wenn du dann in Unlambda das Ding ausführst, dann kommt da eine Ruby-Datei raus. Und die ist identisch wie die erste, die du am Anfang reingegeben hast.
Das macht total Sinn.
Es gibt Leute, die haben zu viel Zeit, oder? Also, ganz
du
ehrlich.
Musst einfach nur total hart drauf sein.
Erstens musst du hart drauf sein, zweitens musst du definitiv zu viel Zeit haben, kein Leben und auch
einfach
sonst.
Und Japaner einfach.
Ja, einfach mal 12 Programmiersprachen so können, dass du die einfach mal von oben nach unten durchkompilierst und am Ende dann immer noch dasselbe rauskommt. Und ich bin einfach so begeistert von jemand, der sowas macht.
Fucking Magie. Da drüber ist auch der
Source Code.
Ja, da drüber ist der Source Code. Das ist irgendwie
schon eher Poesie als
ja.
Ja, und es ist also sowas zu machen, ist, ich finde es irgendwie, keine Ahnung, Kunst. Es ist total gut.
Fucking Miracles.
Besonders, weil am Ende halt noch irgendwie Whitespace rauskommt und irgendwie Brainfuck zwischendrin, was ja absolut gar nichts mehr mit irgendwas anderem zu tun hat, was Sprachen angeht. Ein sehr schönes Quine. Genau. Okay. Finde ich sexy. Was ist denn noch sexy, Felix?
Sexy Bundestag.
Der war genau. Auch gut,
der sexy Bundestag. Ich finde ja,
die
Idee finde ich einfach super genial. Also ja, wir haben diesen ganzen Web 2.0 Scheiß und was machen wir damit? Wir machen damit eine Webseite, wo Leute abstimmen können, wie gut die Leute im Bundestag aussehen und wer die Beste ist.
Der ich glaube, da gibt es bestimmt, ich habe es jetzt noch nicht angeguckt, aber ich klicke jetzt gerade mal rein, da gibt es bestimmt ein paar richtig süße, oder?
Ja, ja. Also die erste nicht.
Erstaunlicherweise, die haben, also das ganze sexy Bundestag, die der Kerl, der das gemacht hat, hat auch das irische Parlament und das englische Parlement gemacht, glaube ich.
Ja, ja, du
und
kannst
wir,
auswählen.
Wir rocken schon, also ich sag mal, attraktivitätsmäßig haben wir die besseren Vertreter. Ich weiß nicht, wie viel das bringt, aber ich meine, die sind ja unsere Repräsentanten und die sind schon sehr repräsentativ.
Die sind schon repräsentativ.
Außer je weiter du nach unten guckst, aber das ist ja halt so.
Ja, genau. Und
Also wenn du
es ist halt dieses,
ganz keine Ahnung. Also das ist so hot or not mäßig.
Oder wie Facebook früher angefangen hat.
Hast so, du auf Facebook angefangen?
Echt? So ganz am
also
Habt ihr nicht
Facebook so eine
gesehen, den Film?
Nee.
The Social Network,
nee, nicht.
Unbedingt anschauen, das ist ein total guter Film.
Jedenfalls, es gab doch früher so eine Webseite, wo du auch so abstimmen konntest.
Hot or Not war zum Beispiel so eine der großen. Und du kannst da halt jetzt irgendwie sagen, ich hätte gerne nur die weiblichen Abgeordneten, das ist einfach unglaublich sexistisch und ich bin sicher, so moralisch völlig verwerflich, einfach mal total lustig.
Aber eindeutig, die Grünen und die Linken haben die besten Frauen.
Also die Webseite fällt ein bisschen, wenn man die ganz unten sehen will, weil er muss erst alles nachladen, was da drüber ist.
Ja. Also hier, grüne, linke, einfach mal nur grüne und linke.
Ganz oben ist natürlich einer von der CDU, aber da haben wir schon drüber diskutiert.
Hallo, Dagmar Wörl. okay, ja, nee, das war lustig.
Irgendwie strange.
Also ich finde es super, super gut, einfach die Idee ist einfach super gewonnen.
Ja, nett gemacht, einfach mal was implementiert. Und
genau, einfach mal so fürs Wochenende so scheiß drauf, wir machen jetzt coole Sachen.
Ja, einfach mal warten, wer sich drüber aufregt. Ich bin sicher, das kommt irgendwie, keine Ahnung, die Bild-Zeitung oder
ja,
so.
Ja, die wollen auch Facebook-Partys verbieten und machen jetzt selber welche, die CDU und so. Also von daher ist das alles
Haters.
Irgendwie alles.
Ja, haters gonna hate. Einfach.
Ja.
Oh shit, sowieso. Aber die letzten, die sehen auch echt, echt krass aus.
Echt krass.
Ja. Das ist objektiv also, einfach mal richtig.
Ja, die hat auf jeden Fall gewonnen von hinten.
Gut.
Sexy Bundestag.
Sexy.
Genau.
Sexy.
Könnt ihr mal durchklicken und dann
genau. Voten. Das geht eigentlich fast als Pick, aber das fast.
Wenn's so schweinisch ist.
Jetzt die Frage, sollen wir noch über Crowdfunding reden oder machen wir das wieder mal irgendwann anders?
Wir können es ja teasen.
Wir können auch kurz drüber reden.
Ich weiß gar nicht, was wir groß darüber, aber...
Wir wollen einfach nur mal über Crowdfunding reden. Also, weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Und unser Lüfter springt wieder an. Der hat einfach Crowdfunding gehört. Du bist auch gecrowdfundet im Übrigen, deswegen...
Finde ich genial.
Das ist wahrscheinlich der Übergang hier. Wenn man ein cooles Projekt hat, kann man das einstellen und kann halt sagen, hey, ich brauche so und so viel Geld und dann setze ich das um. Wie zum Beispiel auch bei Diaspora geschehen. Und da gibt es mehrere Plattformen, es gibt mehrere internationale, wie zum Beispiel Kickstarter, und es gibt auch ein paar deutsche, Startnext,
ja.
Vor allem ein paar andere noch, weiß ich jetzt gerade
nicht.
Aber
die sind eigentlich alle nur Kickstarter.
Ja, es ist wie immer, ja, wenn mal einer anfängt, dann baut man es immer nach, aber ich meine, das Grundprinzip ist dasselbe. Du hast halt irgendwie eine tolle Idee, egal ob das jetzt ein Coding-Projekt ist, ob das irgendwie eine Veranstaltung ist, ob das irgendwie deine nächste CD ist, was auch immer. Ja, dann kannst du sie einstellen, dann kannst du halt auf diesen Seiten kannst halt suchen und die Leute können halt so mikrofinanzierungsmäßig Geld geben und kannst dann halt sagen, hey,
Spenden oder Spenden für was Gutes und danach dann auch tatsächlich was davon haben.
Genau, und du kannst derjenige, der es einstellt, kann halt auch zum Beispiel sagen, hey, der mindestens 100 Euro gibt, kriegt halt dafür dann noch irgendwas Spezielles oder wird halt im Booklet erwähnt oder kann bei der ersten Aufführung mit dabei sein oder beim Konzert.
Einfach so Goodies oder dass er irgendwie Teile vom Artwork bekommt oder sowas. Das ist einfach cool, einfach mehr zu haben, als nur irgendwas irgendwo Geld zu überweisen.
Genau, da gibt es bei Startnext zum Beispiel auch, wenn halt irgendwas nicht finanziert wird, können die Leute, die es...
Startnext.
auch, ich weiß, ich kenne Kickstarter nicht, aber da wird es wahrscheinlich so ähnlich sein.
Das du ist, wo die es herkopiert haben.
Ja, okay.
Oh, shit, das sieht einfach identisch aus.
Fucking deutsche Startups,
echt. Echt? Die sind einfach super dreist, ey.
Ja, es ist, und ja, sagen, ja, man nimmt einfach das komplette Design und, ja. Genau, dann hast du halt aus so einem...
Dürfen die das?
mein ja, Gott, ist ja egal. VZ. Also in dem Fall ist es zumindest noch für was Gutes.
Genau.
Von daher.
For Science.
For Science! Genau, du hast dann halt die Möglichkeit, wenn irgendein Projekt nicht finanziert wird, dann geht's halt in so einen Fonds und die suchen sich dann halt auch Projekte aus.
Ja, und bei Kickstarter bezahlst du es einfach nicht tatsächlich.
Nee, das kannst du auswählen. Du kannst entweder nicht bezahlen, okay, oder kriegst es wieder in dem Fall. Ja, ja. Oder es geht halt in so einen Fonds, wo die dann halt irgendwie entscheiden,
genau,
wenn es mal ein wichtiges Projekt gibt und es nicht ganz reicht oder sowas.
Die machen das über Amazon Payments, Kickstarter. Ich kann bloß über Kickstarter reden tatsächlich. Und die realisieren das über Amazon Payments und dort gibt man sozusagen Amazon das Recht, das Geld bei einem bestimmten Zeitpunkt einzuziehen oder nicht.
Okay.
Und ich habe das schon mal gemacht jetzt. Da gibt es nämlich ein ziemlich cooles Projekt. Es geht um eine Open Source LED-Taschenlampe mit irgendwie 500 Lumen, was wohl doch relativ viel ist, habe ich mich belehren lassen. Mhm. Und das Coole daran ist, die hat viel Energie, also viel Leuchtenergie, und man kann sie per
auch Lumen genannt.
Ja, oder auch ganz anders nennen. Ganz, Lux. Da gibt es Lux, genau, gibt es auch noch.
Ja. Candela.
Und und das Coole daran ist, du kannst sie über USB programmieren. Du hast hinten einen Knopf und du kannst halt, je nachdem, wie du drückst, kann sie halt bestimmte Sachen machen.
Also so Licht an, Licht aus und...
Und dann du kannst Sachen sagen machen, einmal drücken ist halt Vollenergie, zweimal drücken ist dann ein bisschen weniger Energie, dreimal drücken irgendwie Blinkies und viermal drücken kannst du, was weiß ich, dass die so faded oder was weiß ich. Du kannst, also es ist halt tatsächlich ein Admin drin, den du dann programmieren kannst.
Mhm.
Und das ist auf alle Fälle schon cool, finde ich. Deswegen habe ich es auch mitgefundet. Das ist auch eins der meistgefundeten Projekte gerade bei Kickstarter, glaube ich. Also es ist ziemlich viel.
Möglich.
Viele Leute finden es cool.
Hat ein Kollege von mir hat auch ein Projekt auf Kickstarter gemacht, die Open Goldberg Variations.
What's that?
Tja, das ist Robert Douglas und seine Frau irgendwie. Haben das, glaube ich, angeleiert, soweit ich das in Erinnerung habe. Und es geht darum, dass die Goldberg-Variation von Bach, da gibt es keine anständigen, ich sag mal, Notenhefte oder Aufnahmen, die nicht unter Copyright sind. Du kannst, also irgendwie ein großes Stück Kulturgeschichte, aber du kannst dir einfach das Ding nicht irgendwo herholen. Obwohl das alles natürlich schon lange aus dem, ich sag mal, vom... Also die Noten sind nicht mehr Copyright geschützt, aber es gibt keine Aufnahmen und es gibt keine Notenblätter, die du dir einfach so holen könntest. Und was die machen wollen ist, die wollen jetzt mit, ich glaube, MuseScore, ist eine, so eine
Note-Software,
einfach ist das...
Open-Source-Variante gibt es auch, ist Cross-Plattform, also Mac, Linux, Windows, also wenn man Noten setzen will, kann sich das mal runterladen.
Genau, und die wollen das... quasi als MuseScore-Werk zur Verfügung stellen. Plus, Robert hat irgendwie das Glück, dass seine Frau Kimiko Ishizaka wohl eine recht berühmte Pianistin ist. Und die haben jetzt einfach vor, in einem professionellen Studio das Ganze auf einem sehr guten Flügel aufzunehmen und das dann einfach so Open Source, Open Music, Creative Commons, schieß mich tot zur Verfügung zu stellen.
Ist ja auch so ein bisschen so, wie der Musikpiratenverein das gemacht hat. Es gibt ja Kinderliederbücher und da will ja auch, wie heißt sie, VG Wort, nee, keine Ahnung, irgendjemand hat da auch die Rechte dran und die haben es dann auch neu setzen lassen. In Lillipond oder in Music Score, wie auch immer das Ding heißt, und verteilen jetzt diese Kinderliederbücher. Scheint wichtig zu sein, dass man sowas noch hat, weil eigentlich müssten die Noten frei sein, aber irgendwie sind sie es doch nicht. weil da jeder, weil da irgendwie Verwertungsrechte drauf sind, Leistungsschutzrechte.
Genau. Und wir haben jetzt schon irgendwie 15.000 Dollar war ihr Goal, 23.000 Dollar haben sie schon mit 406 Leuten, was eigentlich nicht mehr so schlecht ist. Und da geht's jetzt halt los, CDs machen und so weiter. Also das war wohl recht erfolgreich und ist eigentlich auch ganz cool. Und das ist auch das Ziel von denen, ist also auch am Ende die digitalen Aufgaben so weit im Internet zu verteilen, wie geht. Also gratis überall, keine Ahnung, BitTorrent, schieß mich tot.
Ja.
Coole Sache.
Genau, ich habe bei Start Next bei einem Projekt mitgemacht. Richard Diamond muss leben. Das ist so ein 50er Jahre Hörspiel, Krimi von der Lauscher Lounge, wer die Jungs kennt. Also und die wollten halt da zwei neue Folgen produzieren und dass das zustande kommt, brauchten sie auch Geld. Und die haben dann halt so Goodies gemacht, wie kriegst hast einen Gastauftritt oder kriegst zumindest die CD halt dann zugeschickt oder darfst bei der Live-Aufführung mit dabei sein und sowas. Und je nachdem, was du dann gekauft hast quasi oder supported hast, hast du es dann halt gekriegt. Und die haben auch ihr Geld zusammenbekommen und dann produziert. Und jetzt war vor einem Monat oder sowas, habe ich dann die CD bekommen.
Cool.
Und mein Name steht mit dem Booklet drin. Und,
nice. So schön.
Ja, so schön.
Na, ich fühle mich nicht gleich besser.
Ich finde es cool, weil es halt echt so eine Sache ist, die echt nur mit dem Internet machbar war. Also wenn du irgendwie früher ein Projekt machen wolltest, dann hast du entweder viel Glück gehabt und viele Freunde gehabt, die dir da irgendwie helfen, aber das gerade bei so großen Kostspieligen eher weniger. Und
vielleicht nochmal deine Oma
konntest einen Kredit eventuell von der Bank bekommen, aber das ist ja auch so eine blöde Geschichte. Denn irgendwie die interessiert es ja nicht wirklich, die Bank, was du da machst.
Ja.
Die wollen ja irgendwie Geld wieder und so hast halt auch irgendwie eine. Du kannst in Sachen investieren, die dir persönlich gefallen. Du kaufst es quasi dadurch auch.
Ja.
Also sagst du, dann wäre mir 20 Euro wert. Und wenn es genügend Leute sagen, dann, ja, dann macht es halt einer, weil das Geld zusammenkam. Und ist eine total coole Sache eigentlich. Crowdfunding.
Ja. Und es gibt auch Studien, die sagen, also wer das mal gemacht hat, der macht es auch wieder. Und bei uns, bei unserem Studio hat es ja auch funktioniert, wo wir auch gesagt haben, wir brauchen 1.000 Euro. Und da bin ich immer noch happy, dass das geklappt hat.
Ja, also sonst könnten wir jetzt nämlich nicht hier sitzen.
Genau, sonst könnten wir nicht hier sitzen und euch bescheiden.
Also sitzen schon, aber...
Ja.
Sitzende Mate trinken schon, aber nicht mit Kopfhörern und nicht mit Internet senden und so.
Ja.
Und von daher... auch wenn gerade der Stream irgendwie abgebrochen ist, weil mal wieder das Netz im Check nicht ganz stimmt. Also das ist irgendwie solltet ihr das hier noch hinkriegen.
Richtig. Ja, das ist so.
Das aber ich sehe schon, dass Felix schon seinen ersten Lesefu-Pick offen hat.
Ja, genau, er ist aber auch scheinbar der Einzige, der Lesefu heute hat.
Ja, oder? Du kannst ja meinen zweiten nehmen.
Oh, mal.
Dann nimm du doch meinen zweiten.
Nee. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Aber
finde ich gut, deswegen kannst du besonders gut darüber reden.
Ja, ich mache auch Lesefu.
Genau, und zwar mein erster Lesefu ist Python and the Principle of Least Astonishment. Den Artikel habe ich vom Flydie zugeschickt bekommen. Tatsächlich zugeschickt bekommen. Er hat gesagt, der ist voll gut und dann habe ich ihn gelesen, habe ich gemerkt, der ist eigentlich voll gut. Hier geht es speziell darum, der Autor beschreibt so ein bisschen was, warum Python als Programmiersprache so ist, wie sie gerade ist. Also was auch das Verb Pythonic überhaupt bedeutet oder das Adjektiv Pythonic. Es geht darum, was erwartet der Programmierer, der diese Sprache benutzt, wie die Programmiersprache sich verhält. Und so soll sie dann auch einfach funktionieren. Da geht es zum Beispiel auch drin rum, warum hat Python die Funktion Lang?
Oh ja.
Lang.
Da habe ich auch nie gerafft. Ich habe es auch wieder vergessen. Also ich habe es auch gelesen.
Das ist hier in dem Artikel wirklich gut beschrieben. Es geht im Groben darum, du hast bei allen Programmiersprachen hast du 1000 verschiedene Möglichkeiten, irgendwie die Lengths von einem Objekt herauszufinden. Und bei allen Programmiersprachen ist es irgendwie anders und bei Python ist es wirklich so, dass es immer komplett gleich funktioniert. Also egal, ob du jetzt ein Array oder ein Dictionary oder ein, keine Ahnung was, ein eigenes Objekt hast, das funktioniert immer genau gleich. Und du als Programmierer musst dann nicht erst suchen, so ja, wie heißt denn jetzt diese scheiß Funktion oder ist es vielleicht nur ein Attribut oder was auch immer. Es ist immer komplett gleich und das ist halt, das sagt halt diese Funktion aus.
Ist halt eine Konvention bei dem Ganzen.
Genau. Und das funktioniert nicht, wenn du einfach die Objekte entscheiden lässt, was sie machen wollen, weil es sieht dann wieder so aus, ja, in unserer API ist jetzt alles mit get vorne und dann ist es halt Punkt getLength und dann ist es dann halt irgendwo wieder komplett anders in Java, in Ruby und überall ist halt immer irgendwas anderes. Und oder ein Punkt size gibt es ja auch noch, was man dann nehmen kann und genau, das wird so ein bisschen beschrieben. Dann kommen noch so ein paar andere Beispiele, wo sich Sachen einfach anders verhalten, wie man es nicht gewöhnt ist, wenn man normalerweise programmiert, aber wie es Sinn macht, wenn man tatsächlich davon noch nie programmiert hat. Und das der Artikel ist relativ lang, aber wirklich gut geschrieben.
Er ist auch recht neutral, also von dem Ganzen. Ja. Er sagt, ja, Ruby gibt es ja so und wir machen das aber so, weil. Und ja, er sagt aber nicht, dass das andere schlecht ist.
Genau, wird zum Beispiel auch beschrieben, warum hat der String eine .join-Funktion? Was macht denn das für einen Sinn? Sowas wird da auch drin beschrieben. Hm. Also du joinst ja Felder mit einem String.join zusammen. Hm. Und das wird da auch gut beschrieben und ein paar andere Sachen. Ja. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Guter Artikel.
Ich habe es auch durchgelesen. Ich kann nicht immer ganz zustimmen. Also gerade die Length-Funktion, die geht mir halt, es ist halt keine Objektorientierung, was schon mal komisch ist.
Ja, also.
Und das ist halt, also Ruby ist zumindest so konsistent, dass du sagst, alles ist ein Objekt. In Python ist manches ein Objekt, manches aber auch.
Nee, in also, Python ist ziemlich, so ziemlich alles.
Aber ein Methodenaufruf ist doch normalerweise mit Punkt in Python. Dann gibt es Length, was irgendwie definiert ist, also auf keinem Objekt oder so.
Ja, also Length ist ja eigentlich bloß ein Aufruf von Punkt unterstrich unterstrich Length.
Ja, und das ist halt das Komische. Warum hast du diese Spezialmethode, die irgendwie über was Komisches... Also ja, ich verstehe es bei Java. Das Beispiel, was er gemacht hat, das ist halt... Java hat halt einfach die hässlichsten APIs der Welt. Ja. Aber gerade bei Ruby heißt es halt .size. Und beim Array .size, beim Hash heißt es .size. Ich glaube,
der hat ja noch ein paar Beispiele, wo es nicht so ist. Aber nicht?
Echt?
Ja, dann gibt es...
Punkt also ich weiß, dass Java... Length leitet nur auf Size weiter. Das ist halt...
Ja, manchmal. Und manchmal halt auch nicht.
Nö, immer. Also zumindest bei den Hash.
Ja, und, also das ist halt dann auch schon wieder komisch, warum hast du zwei?
Aber normalerweise ist es eben so, dass bei Ruby zum Beispiel dass es Module gibt, die einfach die Funktionalität bieten oder was bei Java Interfaces sind.
Ja.
Wenn du das Interface implementierst, dann hast du diese Funktionalität unter demselben Namen wie bei allen anderen auch.
Ja.
Und es ist halt auch eine Konvention und was bei Python wahrscheinlich die Sache ist, dass die Leute auf die Konventionen mehr hören. Und bei Java gibt es keine wirklich geschlossene Community, bedeutet, da hört auch keiner auf irgendwelche Konventionen, weil sie sie alle nicht kennen.
Ja.
Das ist aber so, also Punkt Length und Punkt Size, würde ich sagen, sind so normal.
Ja, klar, das ist halt dann auch wieder dieses Normal, ist dann bei Python tatsächlich komplett festgelegt. Und wenn du es anders machst, dann benutzt halt keiner.
Genau, aber es könnte jemand anders machen.
Ja,
also das
ja,
ist ja bei Java so die Problem. Sache, dass es, ich bin sicher, bei Java gibt es auch irgendwo, keine Ahnung, dass du deine Methoden get anders oder get und dann irgendwie Camel Case dann.
Ja,
dann
vielleicht Camel Case, vielleicht auch irgendwie anders.
Richtig, und das ist halt bei Java so, weil es dann keinen interessiert, aber ich meine, wenn du eine Community hast, die halbwegs zusammenarbeitet.
Ja.
Ja, aber auf jeden Fall, das Paper ist echt gut. Also gerade, er hat auch wohl Erfahrung mit recht vielen anderen Programmiersprachen und Paradigmen und vergleicht die immer recht schön und macht so, also. Ich kann mich immer mit Python nicht so hundertprozentig anfreunden,
das ist auch
aber
gar
er stellt es gut hin auf jeden Fall.
Was man viel sieht, ist, also ich sehe viele neue Projekte, die öfter in Python geschrieben wurden, als in Ruby zum Beispiel.
Naja, klar, das ist auch so, also Python hat wesentlich...
Ja, also Python ist auch gerade
dominant.
Stark im Kommen, egal.
Dominanter als Skriptsprache einfach.
Ja. Also auf jeden Fall bei uns, Ruby ist ja in asiatischen Ländern total, also irgendwie fast Nummer 1 oder so. Mhm. Aber
egal, ob das jetzt, also wenn so ein Unternehmen sich gerade für eine Skriptsprache entscheidet, ist das meistens Python.
Ja, und hoffentlich unterscheiden sie sich und machen nicht irgendwie, keine Ahnung, ganz normale KI-Programme in fucking Java, was ja irgendwie einfach dreifach so groß, also dreifach so viel Source Code und für Server total gut, aber für so alles andere als Glue-Sprache gar nicht.
Nee, da will man kein Java benutzen einfach.
Ja. Aber der Trend zumindest zu Python ist da erkennbar. Bei Web-Applikationen weiß ich nicht, ob sich Ruby on Rails zu Django oder sowas nimmt sich, glaube ich, nichts.
Nein, machen die meisten PHP von
denen. Ja, die meisten machen PHP zum Leidwesen vieler.
Ist ja auch nicht schlecht. Also kann man ja gute Sachen mitmachen, aber
klar.
machen halt zu wenige.
Ja, coole Sachen, ja. Sie machen halt nur Sachen.
Die meisten Web-Apps sind schon noch im PHP, klar.
Ja.
Nächster Pick, was zu
nächstes
lesen.
Nächstes Paper, ja.
Ja, kein Paper wirklich, sondern was zum Schauen, aber ich habe gedacht, das
irgendwo lesen, passt, das passt schon rein.
Du kannst den Thread lesen, genau. Es gab auf Hacker News einen Thread, der hieß What Documentaries Are Worth Watching? Und da gibt es wirklich Unmengen an Links zu Dokumentationen, die echt super sind. Kann ich nur ganz, ganz groß empfehlen, irgendwie, keine Ahnung, The Colonel Comes to Japan zum Beispiel, ist irgendwie als Nummer 2. 30-minütige Doku darüber, wie KFC nach Japan kam und wie die das Ganze verdrückt haben oder wie, keine Ahnung, Enron, Unmengen an echt coolen Dokus, wo man normalerweise nicht, nicht so drauf kommen würde. Und also,
da habe ich dann noch was für die Aftershow.
Hunderte oder so, sehr gut. Ja, irgendwie ein paar von Wolfgang Herzog und irgendwie so Sachen, wo man einfach nicht draufkommt, weil es einfach nicht Mainstream ist, aber ich finde es unglaublich interessant. Keine Ahnung, Darwin's Nightmare soll zum Beispiel super sein, das muss ich mir jetzt auch mal anschauen. Irgendwie die Effekte der Fishing-Industrie über den Viktoriasee in Tansania. Und ich meine, woher soll man denn sonst davon mitkriegen, wenn nicht über so Quellen? Und ja. Ganz, ganz großes Kino. Da gab es auch irgendwo, wo drin noch eine andere Seite verlinkt, ich glaube True Movies hieß er oder so, wo auch diese Filme quasi katalogisiert werden, die so gute Dokus sind. Also Lese- und Sehbefehl, alle Dokus schauen.
Alle Dokus sind wir ungefähr 100.000.
Grob,
ja.
Genau, wenn man...
10 mehr oder weniger so.
Ansonsten kann man sich natürlich auch in die Mediathek verirren, ARD/ZDF-Mediathek und sich da Dokus...
vom zweiten...
7 Tage lang.
En gros, genau, runterladen.
Einfach als Bildschirmschoner.
Naja, also ich finde viele Sachen auch spannend.
Ja, Mediathek.
Aber man sollte, ja, es ist halt nur 7 Tage online. Also wenn
und nur auf dem Mac gibt es ein anständiges Programm, glaube ich. Also auf dem Mac gibt es echt so ein super Programm, wo du echt...
Heißt Mediathek, ne?
Ja, baust dir auf und kannst sagen Download oder Stream und dann klickst Download und der lädt es runter und du musst gar nichts anderes machen.
Ja, also es gibt auch für Linux eins, was Mediathek heißt, ist halt so ein komisches Java-Programm. Aber es funktioniert, also es ist jetzt nicht so, gut. Aber ich benutze es halt gerne, so um mal zu gucken, was gibt's eigentlich alles und dann halt wieder mal Sachen runterzuladen und sie dann irgendwann mal zu gucken. Also bei manchen Sachen ist ja einfach nur schön, sie zu haben.
So für eine lange Zugfahrt
einfach haben.
Regnerische Abende.
Nee, einfach nur haben.
Oder nur haben.
Oder nur haben.
Einfach nur
haben. Zu sagen, sie liegen als Bits und Bytes.
Gibt es nicht so eine super Mediathek, die einfach für immer alles online behält? Leider nicht.
The Pirate Bay heißt die,
glaube ich. Ach so, ja, genau.
Aber gibt es dann irgendwie so ein Portal?
Ja, irgendwie, es gibt, wie hieß es?
Archive.org machen die, glaube ich.
Depubliziert oder so, keine Ahnung.
Ja, denke ich.
Haben die auch alles?
Ich glaube, keine Medien, nee. Das wäre, glaube ich, zu viel.
Ah, fuck.
Naja, früher oder später.
Ja, das ist scheiße. Dieses Depublizieren ist einfach scheiße.
Das macht auch keinen Sinn. Also ich meine, das macht ja eh keinen Sinn.
Okay. Nee, so viele Sachen machen keinen Sinn. Okay, dann, ich habe einen Lesefood zu Google Plus. Gibt so ein Dokument von vielen, vielen, vielen Menschen gleichzeitig geschrieben, was so eine quasi so eine Anleitung ist, wie man Google Plus benutzt. Also
ich habe gedacht, wie man ein Buch schreibt. Das wäre super geil einfach. Total Meta.
In Google Docs geschrieben übrigens auch.
In Google Docs geschrieben,
Wie man in Google Docs Bücher schreibt. Das wäre super genial einfach.
Genau. Nee, jetzt haben sich viele Leute zusammengetan, erst so ein englisches Dokument geschrieben, wie man eigentlich Google Plus benutzt. Also was diese ganzen Circles und Sparkles und wie das Sparkle. Überhaupt alles funktioniert und so Tricks und also ich habe es nicht gelesen, muss ich zugeben. Ich habe mal so ein bisschen überflogen.
Aber das sind viele Seiten mit Bildern und allem.
Genau, es ist schön bebildert, ist schön erklärt und es gibt auch eine deutsche Übersetzung davon, die nicht ganz komplett ist bisher. Aber also wie diese Hangouts funktionieren, was es so für Tastenkürzel gibt. Und so weiter und so fort. Also wer sich mal ein bisschen tiefer in Google Plus einlesen will, für den ist es, glaube ich, was. Sonst kratzt man ja nur an der Oberfläche.
Mhm. Ich glaube, es gibt auch sonst nichts wirklich, wo man jetzt so das findet.
Genau, es gibt von Google gibt's halt hier und da mal ein Video.
Ja, was die erklärt, sind aber sehr grob. Und
genau, und hier ist tatsächlich kollaborativ. Von vielen,
von
vielen,
Cholera, ja.
Genau. oder von Rative, ja, wie auch immer. Genau.
Also
von allen Leuten, die so Google Plus benutzen, die haben das gemeinschaftlich zusammengeschrieben und kann man sich mal angucken, wenn man, wie gesagt, sich in Google Plus vertiefen will. Okay, dann zu den Picks.
Nein, ich habe noch was.
Wie, du hast noch was?
Also ich habe noch einen Pick. Ich finde den Namen einfach super genial.
Ja, dann machen wir.
Und zwar ist es ein Tutorial und das Tutorial heißt How to build a Namecoin or Bitcoin Miner in 98 easy steps. Und ich muss sagen,
easy steps.
Ich muss
warum,
sagen,
warum nicht gleich 100?
Ja, ich weiß nicht, es hat einfach gepasst.
Das ist, weil du das einfach in unter 100 hinkriegst.
Ja, du schaffst es so in 100, das ist so einfach, genau. Nicht irgendwie in 3 oder 5 easy steps, sondern einfach 98. Ich finde das genial. Und tatsächlich ist das Tutorial relativ gut und man kann viel Copy-and-Paste-Code einfach machen. Und zum Schluss hat man dann tatsächlich einen Bitcoin-Miner, aber das will man ja eh nicht mehr, weil sich der ja nicht mehr lohnt. Ich habe meine Kiste umgestellt von diesem Coin-Linux, was einfach super kaputtes Debian ist, auf einen Arsch-Linux. Und das macht einfach unendlich viel mehr Sinn.
Ja.
Ja, genau. Ja. Ich fand den Namen einfach nur gut und das Tutorial ist auch gut. Und es funktioniert.
Hast du?
Habe ich gemacht.
Ach, du hast die komplett durchgezogen?
Nee. Ich hab
funktioniert's denn?
Ich habe geguckt, was für komische Pakete ich brauche und das dann halt angepasst. Ja. Und jetzt habe ich auch ein Cruise-Control-Skript für Arch Linux, was das alles macht.
Cruise-Control für cool.
Ja, Cruise-Control. Genau. Ja, das war mein zweiter Pick noch. So.
Okay.
Genau, kommen wir direkt zu den...
Also das war mein Lesefu.
Ja, genau.
Das
war genau, weil da kann man echt viel lesen. Das sind 98
Stars. Haben wir eigentlich diese Woche nichts zum Weinen? Habt ihr nichts...
Warte, muss ich überlegen.
Wir können natürlich auch erst
positiven Sachen machen. Da waren ganz viele Sachen und die waren so traurig, dass ich mich jetzt nicht mehr dran erinnere.
Ja, dann
verdrängt. Waren sie nicht
traurig. Das ist eigentlich mein Traurigkeit. Das waren,
ja, dann musst du das nächste Mal musst du es gleich aufschreiben.
Ja, direkt aufschreiben, wenn es passiert, direkt ins Internet stellen, damit man es nicht vergisst.
Genau, irgendwo ver-Facebooken, Kreisen, wie auch immer.
Ja, verkreisen kannst du dann ja bloß ein paar lesen.
Pinboard ist hart.
Ja, aber da kannst du hinterher in deiner
History. Ach so, genau, was bei mir war, ich habe dieses Tutorial tatsächlich genommen und da gibt's einen Step, wo du so komische Authority-Files anlegst, aber es funktioniert nicht. Und dann habe ich einfach ein Slim installiert, das hat funktioniert.
Ja.
Das war
auch die Sache, was mich ein bisschen verrafft hat. Ich habe versucht, das Ding zum Laufen zu kriegen. Ich so, warum? Er findet die Karte, aber er kann die irgendwie nicht starten.
Ja.
Und
ja.
Du brauchst einfach mal ein X am Laufen, dass deine Nvidia-Karten da irgendwie
oben machen. Ja, das macht eh keinen Sinn. Aber das ist egal. Genau. Und das war da war ich traurig, weil das nicht funktioniert hat. Und jetzt hat es funktioniert.
Richtig.
So, zu den Picks. Mein Pick für diese Woche und für die letzte Woche und für die Woche davor ist SQL Map. Ist ein Tool für SQL Injection, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Cruise Control für SQL Injection. Du hast ein Tool und dann schmeißt du es nur noch gegen eine Webseite und dann passiert tatsächlich das Richtige. Also je nachdem für wen. Für den du testest, wahrscheinlich nicht das Richtige, aber für dich, wenn du das Ziel hast, ein bisschen mehr auf dem Webserver zu machen, schon.
Schön formuliert.
Und genau, also ich habe tatsächlich einen Penetration-Test gemacht auf Webseiten-Ebene. Ich habe es mir nur angeschaut. Also die Aufgabe war so, ja, probiert doch mal unser Portal aus und wegen Usability und ob da irgendwelche Sachen nicht funktionieren. Ich so, ja, gar kein Problem, ich gucke mir das mal von Security-Sicht aus an. Und dann habe ich das halt mal dagegen geworfen und der Einstiegspunkt vor der Authentifizierung war tatsächlich schon der Punkt, wo man SQL injecten konnte.
Und wie machst du das? Verweist du dann irgendwie auf eine URL? Und
ja, genau. Du sagst ihm, welche URL er ausprobieren soll. Also hast du Get- und Post-Parameter.
Also du musst dann quasi die Form dir selber raussuchen, wo du testen
soll. Also tatsächlich war's keine Form, sondern der Get-Parameter, die ID. Und dann probiert er so ein paar Sachen aus. Also ein paar Sachen im Sinne von verdammt viele verschiedene Möglichkeiten, SQL zu injecten. Hm. Eine davon ist auch Blind SQL Injection. Das heißt, du siehst nicht, dass sich irgendwas auf der Webseite verändert hat, aber du kannst es fühlen. Und zwar fühlst du es, indem du im MySQL sagst, er soll halt diesen Query machen und danach schlafen. Sich schlafen legen für 5 Sekunden. Und dieses Sleep für 5 Sekunden, das merkst du dann. Und dann weißt du, oh shit, da geht mehr. Und dieses SQL-Map kann dann nicht nur so ein bisschen in der Datenbank suchen und mit Blind SQL Injection die Namen von den Feldern rausfinden mit Binary Search und Timebase und super viel der Magie. Also er probiert dann tatsächlich aus, dieser String fängt dann an mit dem Buchstaben A oder schlaf für 5 Sekunden. Und das kannst du dann wieder erfüllen, ob der Buchstabe der richtige ist. Sondern es kann dann auch noch auf die mittels der Datenbank-Engine kannst dann auf die Festplatte schreiben. Nämlich hast du da so Möglichkeiten, Into-Out-File bei MySQL zum Beispiel. Hm. Und dann hast du eine Query, sagst Into-Out-File, delimited by, und dann sagst du halt den String, den du auf die Festplatte schreiben willst. Mhm. Und genau sowas kann es halt relativ viel. Es kann dann auch so dir eine Shell hochladen und dann hast du File-System-Access und sowas. Das ist schon echt cool. Danach deployst du dann halt an einen Kram.
Net?
Das Tool ist einfach wirklich, also es kann unglaublich viel tatsächlich.
SQL-Map.
SQL-Map. Cool. Und es ist auch tatsächlich vorgestern oder sowas geupdatet worden. Das heißt, die sind da tatsächlich dabei, was cool ist, wieder. Genau. So, das war mein erster Pick.
Ja.
Dann.
Ich hab gerade im Chat gelesen, dass es jetzt einen Grund gibt, warum ich mir ein iPad kaufen sollte. Mhm. Es gibt nämlich einen LCARS Interface.
Was für ein Ding?
Star Trek, kennt ihr?
Ja.
Die laufen auch immer mit so Pads rum. Ach so, oder auf den Bildschirm.
Ein Wunder, dass es so lange gedauert hat. Ich meine, das wäre doch die erste Applikation
gewesen, die man bräuchte, ja. Und das gibt's jetzt irgendwie. Hat zumindest Engadget irgendwie geschrieben. Gibt's bestimmt schon lange für Android. Bestimmt.
Auf Tablets.
Aber die Tablets sind doch viel zu klein.
Ja, die Tablets, weiß ich nicht. Wenn nicht, muss es das auf jeden Fall bald geben. Also, ich meine, in Star Trek laufen die ja schon lange mit so Tablets rum. Ich frage mich auch schon, warum das so lange gedauert hat, bis die überhaupt in unsere Welt angekommen sind.
Ja, wie gesagt,
ich meine, der Turbolift war ja auch da, bevor es automatisch aufgehende Türen in der Wirklichkeit gab.
Ja.
Und
jedenfalls, es macht keinen Sinn, dass es irgendwie erst die zweite Applikation ist, die auf Android und iPad passiert.
Ja, also es wäre auf jeden Fall so ein Grund, dass es sieht cool aus. Also ich meine, es ist bestimmt nicht praktikabel, aber es ist garantiert
super,
cool.
Super genial und du kannst total geilen Fan. Kannst
in der Bahn sitzen und Leute einfach nur verwirren.
Ja. Kannst du einen ganz genialen Slash-Fanfiction damit machen.
Ja.
Super.
Fanfiction. Ja, Slash.
Gut. Marc, was hast du für eine Applikation mitgebracht?
Lism.
Gesundheit.
LSM. Ich war total verwirrt, dass macOS ein Tool namens LSM mitliefert, standardmäßig ein Latent Semantic Mapping.
What?
Machine Learning. Die liefern was mit, wo du Sachen mit clustern kannst, irgendwie über K-Means Cluster und im Grunde kannst du einfach Klassifizierer damit bauen. So auf der Kommandozeile vom Betriebssystem mitgeliefert und sie bieten dir zum Beispiel als Beispiel an, einen Junk-E-Mail-Filter, einfach von deinem Mailpunkt-App die Messages zu nehmen und einfach quasi nach Junk und Nicht-Junk ausfiltern zu lassen. Und ich benutze es nur als Pick, weil ich es einfach cool finde, dass es mit drin ist, standardmäßig.
Klar, es ist überhaupt nicht bloated und macht total Sinn
im Kern. Ich meine, LSM, das ist bestimmt nur irgendwie, keine Ahnung, 50 Kilobyte groß oder sowas in der Art, aber du kannst ja echt Cluster-Klassifizierer aufbauen und ich bin sicher, die benutzen es halt irgendwo. Keine Ahnung, vielleicht benutzen sie es in ihrem Spamfilter und haben aber eine Kommandozeilen-Applikation dafür.
Genau.
Und da kannst du standardmäßig Terminal aufmachen, LSM eingeben und kannst du K-Means-Clustering machen, was ich lustig fand. Deswegen pick ich das.
Ja.
Okay.
Bingo.
Ich pick was ganz, ganz Altes. HD Palm. Kennt ihr vielleicht? Kann man benutzen, um so ein paar Einstellungen an der Festplatte rumzuschrauben.
UDMA einschalten.
Damals. Ja.
Damals, als halt noch schlecht waren, ja.
Genau. Oder halt einfach nur mal, um zu gucken.
Aus diesem Pio-Modus wegzukommen.
Ja, kann man auch immer noch. Set Pio-Mode on also ADE.
Das Programm hat einfach mal 70 Command-Line-Parameter.
Von A bis Z, da ist für jeden was dabei.
Und A groß und klein auch noch.
Das ist fast wie LS, ne?
Ja, LS ist aber noch krasser. Also das Ding kann einfach alles.
Es kann irgendwelche Sachen setzen, auslesen. Und
genau, und dann hat sie noch so ein paar Bonus.
Was HD Palm, wo ich es verwendet habe, war Festplatten schlafen legen, soweit ich mich
erinnere. Ja, ich habe das tatsächlich dafür auch nur benutzt.
Ich habe es jetzt in letzter Zeit dazu benutzt, um zu gucken, was meine SSD denn hier so macht, wenn ich mal sage, lies mal ein bisschen was aus. Und ja, deswegen habe ich es mal wieder entdeckt. Also wenn man da Groß-T, Klein-T macht und dann sagt, dann liest er mal so ein paar Sachen ein und gibt dann halt aus, wie schnell er dabei ist.
Und dann kannst und, du, dann
hast also
du
so deinen Penis erhöht einfach.
Genau, also als Benchmark. Also ja. Wenn man nicht mit DD und Dev 0 und sowas arbeiten will.
Dev 0 ist wichtig,
sonst kommt nichts raus. Ja, genau. Du musst es dann nach Dev 0 schieben.
Ja.
Also,
naja, dann, ja, okay, dann hast du halt die Geschwindigkeit, wie schnell dein Computer von Dev 0 auf Dev 0.
Nee, nein, wenn du kannst einen Pfeil nehmen und es nach Dev 0 schreiben und du liest von Dev 0 und schreibst einen Pfeil rein.
Doch, das macht Sinn.
Dann hast du Lese- und Schreib.
Ja, aber das ist eigentlich auch das, was du haben willst, weil das Ding lügt.
Das Ding lügt?
Ja, es sagt dir einfach, wie schnell es die RAW-Performance ist, aber die hast du nicht auf deiner Festplatte.
Aha, okay.
Also das sagt dir irgendwie, ja, du hast irgendwie 500 Gigabit Geschwindigkeit, aber das ist nicht so.
Nee, es ist leider wirklich nicht so, weil er hat mir hier dann gesagt, ich habe hier 600 MB die Sekunde lesen, also ja. Timing Cached Reads.
Ja, okay, aber cached ist
noch ein bisschen was anderes. Genau, und dann Buffered Reads und das ist immer noch zu langsam. Da habe ich letzte Woche schon rumgeheult, ja. Dass ich immer noch nicht weiß, was da eigentlich Phase ist. Das sind nur 136, 137 Megabyte die Sekunde, das müssten einfach 200 sein.
Das ist vollkommen egal.
Wie, das ist nicht
egal? Du brauchst random Writes und random Reads, der Rest ist vollkommen egal. Du willst nicht gucken, wie schnell deine Festplatte vollläuft, weil das vollkommen egal ist. Weißt du?
Was?
Und wenn du aus dem Internet runterlädst, dann lädst du damit den 1,2 Megabyte runter.
Ich will wissen, wie schnell meine Festplatte gelesen und geschrieben werden kann.
Es ist vollkommen egal, es ist vollkommen irrelevant.
Wieso ist das irrelevant?
Weil du deine Festplatte so nicht benutzt. Du hast kein sequenzielles Schreiben auf deiner Festplatte.
Sequenziell nicht?
Ja, und das
wobei das bei der SSD doch dasselbe ist, oder?
Nee.
Ob also, sie jetzt sequenziell ist, ist ein Flash-Speicher. Also
nee, tatsächlich macht es einen relativ großen Unterschied.
Ja, aber so groß ist er auch wieder nicht.
Deswegen sagen die immer, ja, unser sequenzielles Schreiben ist hier 12 Gajillion Megabytes in der Sekunde. Aber das ist vollkommen egal. Du willst wissen, wie schnell dein Firefox aufgeht.
Ja, und das und ist immer noch zu langsam auf der SSD hier. Es muss schneller sein. Da stimmt immer irgendwas nicht.
Na gut, dann ist es was ganz anderes.
Ich weiß nicht, was es ist. Ist irgendwas stimmt nicht.
Hört sich
kaputt. Der macht da irgendwelche komischen Sachen noch.
Hast du die vielleicht noch im Dings-Mode?
Nee, die ist AHCI und die ist auch richtig erkannt und das ist auch im InnerD drin und das stimmt alles. Ich weiß nicht, was er da macht. Irgendwas. Und das ist auch die neueste Firmware drauf und es ist irgendwie komisch. Das ist so lahm. Das stimmt irgendwas nicht. Hm. Naja.
Dann ist es so. Das wäre eigentlich dein Mimimi der Woche gewesen.
Das habe ich aber letzte Woche schon Mimimi.
Nochmal.
Aber, da habe ich HD-Palm, glaube ich, nicht erwähnt. Mhm. Deswegen wollte ich es diese Woche erwähnen.
Ja, hört sich richtig
an. Ist immer noch blöd.
Okay. Also ich habe bei mir ein...
Genau, es gibt auch ein LKS Android, genau.
Also ich habe bei mir gerade ausprobiert, ich hab ein Gigabyte cached und 233 Megabyte buffered. Aber dann ist es so. Genau, mein zweites Pick war Task. Und zwar das Kommandozeilen-Tool Task. Ich habe mal wieder ausprobiert, ja, was gibt's denn so an To-Do-Tools? Und dann ist mir das halt aufgefallen im Repository. Und das ist, glaube ich, von Community gemanagt bei Arch Linux. Pacman-SS Task. Und das kommt hier gleich an der Stelle relativ früh irgendwo dazwischen. Genau, ich habe Community wird's gemanagt. Okay. Also im dritten Repository. Und ich habe da gedacht, okay, das probiere ich da mal aus. Und das wird noch geupdatet, deswegen muss es nochmal besser sein. Das ist ein Tool zum Tasks auf der Kommandozeile verwalten. Und das Ding kann exportieren und importieren und hat 100 Millionen Kommandozeilen, Parameter.
Von und von was nach was Export Import
Task -H du kannst exportieren nach CVS, iCall und YAML.
Okay, also keine Services oder so, dass du dann keine Ahnung, die
nee,
Task
also
auf Google schubst oder
nee, das musst du dann von Hand.
Okay.
Also, wenn du eins von den drei nimmst, geht das vielleicht sogar.
Ja, eigentlich.
Aber genau, und importieren kann das halt zig Formate. Hm. Aber auch nichts irgendwie, also es macht nichts irgendwie, es fragt keine anderen Produkte aus dem Internet ab oder so.
Das ist so Task Add, Task Delete, Task List genau. Oder sowas.
Genau, und das kannst du dann halt mit deinem Dropbox synken lassen zum Beispiel. Das funktioniert relativ gut. Genau, ich bin da gerade dabei, das auszuprobieren. Sieht ganz nett aus auf der Kommandozeile, ist auch bunt und sagt dir irgendwie an, wie lange du schon an Sachen nichts machst. Und ob du die vielleicht mal bald rauswerfen willst, weil du sie eh nicht machen wirst. Task, ja, mein zweiter Pick, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man mal wieder nach einer Alternative zu To-Do-Files sucht.
Kann der dich auch irgendwie nerven? Weil ich sehe gerade Recurring Weekly, dass der irgendwie E-Mails schickt oder sonst irgendwas, oder?
Vielleicht.
Okay.
Also es hat irgendwie zwei Man-Pages, einmal Task Tutorial und einmal Task Fuck. Und in einer von den beiden steht es vielleicht drin. Oder nicht. Vielleicht musst du dir auch Contraps rumschreiben. Who knows?
Okay.
Genau, so weit bin ich aber noch nicht. Und werde ich wahrscheinlich auch nicht sein, was mir egal ist. Genau, aber Task, ich bin es am Ausprobieren. Sieht ganz nett aus. Kann man mal testen. Ingo.
Ich habe nichts mehr.
Ah, okay, dann habe ich noch.
Also außer das LKS-Interface für Android, aber.
Ja, für Ingo habe ich noch für den Firefox 5 die URL-Suche, dass sie das Richtige macht.
Ja, stimmt, da haben wir uns vorhin drüber unterhalten, weil ich gesagt habe, du benutzt Firefox, irgendwie mir fehlt da irgendwie, wenn ich was eintippe, dass das irgendwie alles gleich magic geht.
In der Suche,
Genau, dass es nicht irgendwie diese extra Suche gibt, dieses extra Suchfeld, sondern dass alles in einem schön ist. Und ich mag auch bei Chrome oder Chromium, ja, dass er meistens erkennt, ey, wenn es ein Suchfeld gibt, wenn ich anfange, Heise anzutippen, schlägt er gleich vor, hey, du willst gleich auf Heise suchen, dann tippe ja. Tab und so. Da habe ich mich irgendwie alles dran gewöhnt. Oder das ist irgendwie alles, ja, cool.
Genau. Also ich bin ja, wie gesagt, auf Firefox,
umgestiegen wieder. Ich benutze aber auch gerade die ganze Sendung über Firefox. Also
mir ist ja vollkommen egal, also du kannst sie benutzen, was du willst. Aber ja, der Chrome hat bei mir gesagt und deswegen habe ich ihn geändert.
Was hat er denn gemacht?
Er hat nichts das Richtige gemacht. Er hat nämlich irgendwie auf GitHub ist er verreckt. Und das kann nicht sein.
Ist er verreckt.
Und das war irgendwo im JavaScript oder im wo auch immer. Vielleicht war es auch im Flash. Jedenfalls hat es ihn getötet. Genau. Und Firefox sieht irgendwie aus wie Chrome und deswegen ist es richtig. Genau, jetzt bin ich auch mit meinen Picks durch, Ingo.
Yeah. Das ist gut, wenn dann.
Hey, beglückwünschst du mich hier, dass ich fertig bin? Ja,
das ist ja schon ganz schön viele Picks.
Das ist doch mal eine Leistung, also.
Ja,
einfach Picks. Mal die Picks durch.
Man, das sollten wir überall machen. Los, Ingo.
Ja, wenn Marc sonst nichts mehr hat, würde ich die Sendung beschließen. Das klingt auch komisch.
Ja.
Ihr könnt natürlich noch weiter in den Chat kommen und uns ein bisschen unterhalten oder.
Tanzt für uns.
Apropos uns. Tanzen, da habe ich noch was für die Aftershow.
Genau, wir versuchen gerade im Chat meine SSD-Probleme zu lösen, aber irgendwie, ich weiß nicht, er sagt mir, es hängt an einem SATA 2 Interface.
SATA.
Er sagt auch, es ist schnell genug, aber irgendwie.
Aber der lügt.
Irgendwas stimmt da nicht.
Na gut,
vielleicht bin ich auch einfach zu
dann
blöd.
Schließen wir.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche gleiche Stelle, gleiche Welle, hoffentlich. Und ja, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Gehabt euch wohl und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Auf jeden.
Auf jeden. Ciao.
Ciao. Bis dann.
Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2011. Unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike .de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent.
Fairtrade Software.